Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias der Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben natürlich wieder ein Special am Start und mit einem, ja, mit einer großen Berühmtheit, muss man schon fast sagen. Und zwar den.
Guten Morgen, liebe Klasse, das war mein Stichwort. Sorry. Guten Morgen, liebe Klasse. Hallo, hier ist der Nico. Ja, und ich bin eigentlich gar nicht so eitel. Also man muss das, also mir ist schon klar, dass Leute mich kennen, aber das muss man nicht immer so betonen.
Ja, als Fanboy muss ich das.
Als Fanboy muss das. Macht jetzt nicht besser.
Ja, aber Bescheidenheit ist ja etwas, das was ganz toll ist. Mit dem muss ich noch üben. Bei mir selbst. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen das jetzt nicht aufarbeiten. Genau, ein Special heute und Nico, du warst ja noch nie bei uns im Podcast. Bevor wir also anfangen, fangen wir doch mit unserer weltberühmten und berüchtigten Brettrunde an.
Ja, weltberühmt, ne? Genau.
Ja. Da war die Eitelkeit wieder.
Wir brauchen noch einen Jingle dafür vielleicht, ne? Aber egal. Ja, dann würde ich die Brettrunde übernehmen und würde dich dann schon mit der ersten Frage, dein Lieblingsspiel.
Ja, das ist halt super fies, weil du weißt ja selber, es gibt 1000 verschiedene Kategorien. Ja. Meinst du jetzt Partyspiel, Eurospiel, was weiß ich, aber so aus der Pistole geschossen, darf ich 3 nennen, ist das fair?
Wenn's darfst
so,
auch 3 nennen.
Dann wären es wahrscheinlich Burgen von Burgund. Sag's mir oder Time's Up, wie es auf Englisch hieß, und möglicherweise gerade vielleicht aus dem aktuellen Bauchgefühl raus Dune Imperium Uprising.
Ah, I can relate.
Burgund, alte Version oder neue?
Das ist mir eigentlich vollkommen egal, weil ich mag einfach den Mechanismus und dann. Ich habe beide schon so oft gespielt, dass ich bei beiden mittlerweile keine Erklärung für die gelben Plättchen mehr brauche. Also ich kann da, das ist wie 2 Sprachen, die ich so hin und her schalten kann. Das ist mir eigentlich egal. Und ob jetzt die Stadt da so oder so ausschaut, ist mir irgendwie eigentlich auch egal. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich dann die Gamefront-Version gekauft letztes Jahr. So, nächste Frage.
Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich träume auch. Mehr oder wahrscheinlich träume ich genauso viel wie alle anderen, aber ich gehöre zu den Leuten, die halt aufwachen und sich nicht mehr erinnern können. Also keine Ahnung. Möglicherweise träume ich jede Nacht von Brettspielen, aber ich weiß es einfach nicht mehr.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Ah, jetzt spontan, gegen Schuljahresende würde ich sagen. Ich habe zwar vergessen, wie die heißen, aber es gab doch von Friedemann Friese mal dieses Spiel, wo es darum geht, die Arbeit abzuschaffen, weil irgendwie alles automatisiert wird. Wie hieß denn das? Futuropia oder so?
Ja, es gab aber auch Feierabend. Das war.
Das gab's auch, genau. Ja. Also irgendwie ein Charakter in den 2 Spielen.
Ja, Feierabend passt ja dann.
Auf jeden Fall vom Harald Liese gemalt.
Mit welcher Berühmtheit würdest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Die Frage wusste ich natürlich, dass die kommt. Ich habe lange überlegt, ob es jetzt vielleicht jemand aus dem Spielbereich ist oder irgendwie, weiß ich nicht, eine politische Persönlichkeit. Letztens habe ich dann überlegt, vielleicht irgendwie jemand aus der Familie. Das ist einfach eine sauschwere Frage. Vielleicht hätte ich tatsächlich gerne, den hatten wir für den Podcast jetzt wirklich auch so spontan aus dem Bauch raus, hatten wir für den Podcast mal angefragt. Da war er aber schon sehr alt und sein Management hat dann gesagt, also ich nehme an, das ist seine Sekretärin gewesen oder so, hat gesagt, naja, Herbert Feuerstein ist zwar sehr verbunden mit Spielen, aber er möchte eigentlich nicht mehr in die Öffentlichkeit. Deswegen kam es mit dem Podcast nie zustande. Und er war ja richtig eng befreundet mit Alex Randolph damals, den ja viele kennen aus den 70er, 80er Jahren. Das ist ja wirklich ein Urvater der Brettspielentwickler. Und die waren halt wirklich so Art Best Buddies. Und deswegen weiß ich eben, dass Herbert Feuerstein auch sehr viel gespielt hat wohl. Und dessen Humor fand ich halt einfach immer grandios. Ich glaube, so jetzt einfach spontan würde ich vielleicht sagen Herbert Feuerstein.
Ja. Auch cool. Größtes No-Go am Spieltisch?
In Regel Nazi sein. Also natürlich soll irgendwie alles geordnet funktionieren, aber wenn du halt dann einmal 3 Sekunden später fragst, kann ich das vielleicht nochmal zurücknehmen und dann kriegt jemand die Krise damit, dann war das definitiv die letzte Partie, die wir miteinander hatten. Und in der gleichen Kategorie so schummeln. Also ich setze mich dahin, um Spaß zu haben. Und natürlich ist Gewinn schön, aber wenn es jemand halt wirklich so nötig hat, dass er mich anlügen muss dafür und es ist nicht im Spiel vorgesehen, dann war das auch die letzte Partie. Also einfach ätzende Leute, da habe ich wirklich keine Lust drauf in meiner Freizeit.
Oh ja, das kenne ich auch.
Ja, das kennen wir.
Gelegt ist gelegt.
Ja. Tschüss.
Ja, genau. Es kommt ja immer drauf an, wenn das natürlich drei Runden später.
Ja, wenn es aber noch in deinem Zug ist und du legst es nur ab und dann sagt einer, gelegt ist gelegt. Aber ganz ehrlich, du könntest in deinem Zug ja auch wieder zurückziehen.
Ich stell mir das vor, nachts aufzuwachen. Moment, darf ich das zurücknehmen?
Das wäre zwar anders.
Ich habe vor 2 Stunden aufgehört zu spielen.
Und auch solche Leute kenne ich, die dann irgendwann sagen, so 5 Runden später, oh, ich habe vorhin vergessen. Das gibt's auch.
Aber wenn es jetzt so eine Erstpartie ist, kann es von mir aus auch noch passieren, bis man selber wieder dran ist, solange es keine Auswirkung auf die anderen hatte oder so. Und dann sieht man, ich habe irgendein Plättchen falsch gelegt. Ja, meine Güte, dann legst du es halt woanders hin. Also
ich denke mir, Hauptsache,
dann gewinnen, weil du was nicht gesehen hast, finde ich auch doof.
Ja. Ja. Hauptsache, die Runde ist cool und alles andere. So, Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Von mir aus in Ordnung. Also Spiele sind ein Gebrauchsgegenstand. Ich meine, man muss natürlich jetzt nicht halt mit vollen Händen die Chips einmal so durchmixen und dann die Karten in die Hand nehmen. Man kann sich ja irgendwie ein Tempo da hinlegen und dann oder halt drauf achten, wirklich so mache ich das. Und es klappt eigentlich auch gut, mit links zu snacken und rechts die Karten zu halten. Meistens funktioniert das. Und wenn man halt was nehmen muss, legt man sie kurz auf den Tisch und nimmt eine raus oder so. Also, aber prinzipiell kann man bei mir alles essen. Das ist jetzt alles nicht so wild.
Süß oder salzig als Snacks?
Meistens steht so eine Mischung auf dem Tisch und dann kreist die Hand so über alles Mögliche, aber wahrscheinlich tatsächlich eher salzig, denke ich.
Ah, okay. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Regeln zu lesen wie Nummer 5 damals in dem Film. Kennt ihr? Nummer 5 lebt, dieser Roboter, Militärroboter, der ausbricht. Und dann immer so Input, Input, Input. Und dann macht er so brrrr, einmal durch die Regeln und dann kann ich die. Das wäre mega.
Das stimmt. Dein Lieblingsthema im Brettspielen? Oder gibt's da eins?
Nee, gar nicht mal so wirklich ein Thema. Ich würde sagen, ein Lieblingsspielgefühl. Und zwar halt immer dann, wenn das Spiel irgendwie was mit mir macht. Also ich spiele auch total gerne Eurogames und habe Genuss dran, sozusagen die Mechanik irgendwie zu erkunden. Aber am schönsten finde ich es tatsächlich, wenn ich irgendwie Spiele habe, die, und es muss gar nicht irgendwas Komplexes sein oder so, aber die irgendwas mit mir machen, so dass ich in 3 Jahren noch weiß, weißt du noch, in der einen Runde, da haben wir doch XY und sowas. Das finde ich halt einfach mega. So Spiele mag ich gerne, aber das kann ja auf ganz viele verschiedene Arten passieren.
Ja, das stimmt.
Zur Erinnerung schaffen, ja, das ist schön. Ja.
Spielerfarbe?
Sehr gerne lila, aber das gibt's ja nicht immer und dann halt grün. Aber eigentlich am liebsten so ein, was ist das, Flieder oder sowas.
Das habe ich lustigerweise, ne? Egal, wen du fragst, ist immer meistens grün und wenn sie grün nicht kriegen, dann nehmen sie lila oder schwarz. Das ist immer so diese, aber das ist bei mir auch. Ich habe ja auch grün als Farbe.
Meine Farbe ist Rest.
Kann auch passieren beim öffentlichen Treff oder so. Ja. Aber bei mir ist ja genau andersrum. Ich hätte ja zuerst gern lila und dann switch ich halt auf grün.
Ja, siehst du, dann kommen wir uns gar nicht ins Gehege. Ja, ich bin aber auch nicht so. Ich nehme auch das, was überbleibt. Würfel oder Karten?
Ich glaube tatsächlich lieber Würfel, aber gar nicht mal so sehr, weil ich den Mechanismus mehr mag, sondern weil er einfach schneller erlernt ist normalerweise. Auf Karten steht halt viel Text und das kann Spaß machen, total das zu erkunden. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie schnell ein neues Spiel kennenlernen, sind die Würfelspiele meistens besser da drin.
Also führen tun die Karten von den Aussagen immer, aber Würfel, ja. Ich habe gestern aber auch ein Würfelspiel gespielt.
Die Erklärung ist aber super. Weil das ist tatsächlich ja so, es ist einfach schneller erlernt. Also in den meisten Spielen. Ne? Es gibt natürlich Spiele, wo der Würfel einfach nur ein Tracker ist. Dann hat er ja eigentlich mit dem Würfel fast nichts mehr zu tun.
Na, richtig.
Zwecksentfremdet.
Ja, dann die letzte Frage. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Circa.
Also ich habe oben, haben wir so eine kleine Ecknische im Flur quasi, wo es hinten so zum Getränkekämmerchen geht. Da ist so ein doppeltes Kallax drin oder so. Das ist voll mit meinen Evergreens. Also die müssen auch nicht in den Keller oder so. Egal was passiert, die dürfen da irgendwie bleiben. Was passt da rein? So 100 oder sowas, glaube ich. Das ist ungefähr so das, was ich hinter dir da gerade sehe, das Weiße. So die Größe ist das ungefähr. Also was ist das? 2, 4, 4 mal 6 oder sowas. Keine Ahnung, 100 Spiele vielleicht. Und dann habe ich im Wohnzimmer halt so mein, das ist so ein vom Schreiner mal eingebautes passendes Regal über unsere Schiebetür, die da ist, zwischen Wohnzimmer und Essbereich. Da passt genau ein Jahrgang rein. Da ist quasi ständig Wechsel. Das sind also so um die 300 oder sowas. Da geht halt immer was rein, immer wieder was raus dann. Und im Keller, also da behalte ich dann auch fast keine. Das sind vielleicht 6 oder 7 jedes Jahr, die ich dann wirklich behalte. Alles andere gebe ich dann ab an Stadtbücherei, Leute aus meinen Spielerunden, die mir das ganze Jahr über geholfen haben, Schülerinnen vielleicht und so. Und im Keller habe ich dann noch die, die ich auch eigentlich sehr gern habe, aber halt nicht so gern, dass sie in dieser 100er Auswahl oben stehen müssen. Da spiele ich die vielleicht alle 3 Jahre mal, dann kann ich dafür auch mal in den Keller gehen. Das sind wahrscheinlich nochmal so 500 oder so. Also weiß nicht, so 500, 600 Spiele vielleicht. Plus halt den Jahrgang. Also mit dem wären es dann 800, aber wie gesagt, das ist ja mehr so ein Fließgleichgewicht.
Ja. Ah, okay. Ja,
stattliche Sammlung.
Das stimmt. Ja, wie viel hast du denn? Das hatten wir schon mal. Aber du hast nicht gesagt, wie viel du insgesamt hast.
Eine 500, 600 so um den Dreh werde ich sicherlich haben. Aber ist natürlich auch relativ viel Durchsatz drin. Aber auch noch ein Pile of Shame, der so
100 hat.
So, 100 hat. An dem ich aber weiter arbeite. Also, ne? The Joy of Missing Out, nur um die auf die alte, also auf die letzte Folge zu referenzieren, ja. Ich fröne dem langsam wieder.
Ja, das Witzige ist, aber es liegt halt wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache. Keine Ahnung, ob wir da eh später nochmal drauf gekommen wären, aber dadurch, dass ich halt die ganze Zeit neue Spiele ausprobiere, hat sich das bei mir vollkommen abgelöst. Und zwar, oder wurde abgelöst vom, ich würde gern mein Grundwissen auffrischen. Also immer, wenn ich jetzt irgendwie Zeit habe, versuche ich nicht irgendwie das Neueste, was vielleicht noch auf Englisch gerade erschienen ist und auf Deutsch ist es noch gar nicht da oder so. Versuche ich nicht sowas zu spielen, sondern dann nehme ich mir echt irgendwie was von Anno Dazumal, was ich noch nicht kenne, wo ich sage, das müsste man halt irgendwie eigentlich schon mal gespielt haben und nehme dann die Zeit und hole sowas nach. Das macht mir mittlerweile viel mehr Spaß, weil Neuheiten spiele ich sowieso die ganze Zeit.
Ah, da könnte man noch eine neue Frage zur Brettrunde dazu machen. Bist du eher ein First-in-First-out oder Last-in-First-out-Mensch? Also nur zum, also falls das niemand, wenn das jemand nicht gerade einkategorisieren kann, also First-in-First-out, heißt, man arbeitet alles mehr oder weniger chronologisch ab und last in, first out ist das Letzte, was reinkam, spiele ich dann gleich und ignoriere alles, was schon mehr oder weniger vielleicht seit Jahren da ist.
Wäre ich auch Zweiter.
Für Spiel des Jahres ist es manchmal einfach aus logistischen Gründen einfach manchmal so, weil dann hat man irgendwie gerade halt kurz Zeit, mal eine Regel durchzulesen und dann spielt man es auch irgendwie gleich. Deswegen passiert das dann oft, aber natürlich versucht man das so gleichmäßig abzuarbeiten. Was halt nicht immer geht, wenn dann Essen ist oder Nürnberg, da bündelt sich halt einfach dann krass und dann weiß man schon, es dauert jetzt bis Ende Dezember oder so.
A very known problem.
Und es ist schon gar nicht mehr so lang hin. Es sind ja echt schon wieder nur noch 2 Monate eigentlich. Ne?
Ja.
So, oder sagen wir mal 3 vielleicht. 3 Monate sind es. In ein paar Wochen stehen schon wieder die Lebkuchen im Supermarkt, dann ist Essen nicht mehr lange hin.
Ja, und wenn diese Folge rauskommt, dann ist morgen, wird dann der Ticketshop eröffnet. Also
von dem
Spiel.
Ja,
hat guter Hinweis.
Nee, sehr schön, dann schließen wir die Brettrunde und kommen zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar möchten wir gerne mit dir über die Spiel des Jahres Jury, beziehungsweise das ganz Prozedere um Spiel des Jahres sprechen. Viele kennen dich ja, aber vielleicht kannst du noch mal 2, 3 Worte über dich sagen, dass diejenigen der Zuhörer oder Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, dann noch mal einkategorisieren können.
Na klar, gerne. Also ich bin Nico Wagner, ich bin 43, muss kurz überlegen, wohne in der Nähe von Aschaffenburg, bin eigentlich Englisch, Geschichte und Politiklehrer an einem Gymnasium da in Bayern und habe 2 Kids und wohne mit meiner Familie, also meiner Frau natürlich auch, in einem netten Häuschen und da haben wir viel Platz zum Spielen. Und als ich 2015 sehr viel immer in die Arbeit gefahren bin, habe ich auch viele Podcasts gehört und habe mir gedacht, irgendwie könnte ich ja, wenn ich viele Podcasts höre, Lehrer bin, also wahrscheinlich ein bisschen reden kann und mich für Spiele interessiert, dann lass mich doch da selber einen Podcast drüber machen. Das habe ich dann mit einem Freund gestartet. So ging es dann mit Brettagoge los, so heißt der auch heute noch. Damals war es aber ein ganz anderes Konzept. Da haben wir so Referate, wenn du so willst, über Spielthemen gemacht. Es kommt halt leider nur noch sehr selten vor. Daniel hatte dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit. Auf jeden Fall, seitdem sind dann Steff und Chris mit dazugekommen. Steff kennt man vielleicht auch, der ist auch in der Spiel des Jahres Jury. Und seitdem machen wir ganz viele so Standardformate, sage ich jetzt mal vielleicht, aber wir versuchen die nicht standardmäßig durchzuführen. Also bei uns gibt's auch Top Tens, aber wir diskutieren die halt quasi in der Sendung dann live aus. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu vielen anderen. Und seit 2020 bin ich in der Jury fürs Spiel des Jahres und habe jetzt dieses Jahr meine 5. Preisverleihung da gehabt. Das ist, glaube ich, so der Kurzdurchlauf, oder?
Ja. Damit hast du mir schon 3 Fragen wegrationalisiert.
Also sehr gut. Sorry.
Ja. Nee, sehr schön. Genau. Spiel des Jahres. Viele kennen es ja. Der weltberühmte rote Böppel beziehungsweise blaue für Kinderspiele oder eben den grauen für die...
Na, grau, grau.
Schwarz.
Das ist ein Running Gag bei uns innerhalb der Jury auch. Anthrazit, bitte.
Anthrazit,
das ist schon okay. Anthrazit.
Also Rahl 7015.
Aber wie gesagt, das ist bei uns auch ein Running Gag. Wenn einer mal grau sagt, dann gleich, na, Anthrazit.
Der Anthrazit ne Pöppel.
Jetzt heraus.
Also, ihr wisst schon, dass ich damit jetzt über die nächsten Folgen immer klugscheißern werde. Ne? Also, Anthrazit. Grau. Genau. Die Gewinner sind draußen. Das sind ja Bombusters, Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Top die Torte und Kennerspiel des Jahres, Endeavor die Tiefsee.
Voll was? Meine Tipps. Ja. Wollte ich nur mal so erwähnen.
Außer beim Kinderspiel, ne?
Ja, Kinderspiel war ich aber raus. Das spielen meine Kinder ja nicht mehr. Die sind da jetzt raus. Das geht nicht.
Lustigerweise hatte ich bei Bombusters, hatte ich gleich als erstes, ne, musste ein Geschenk organisieren, habe das dann entsprechend ausgesucht und gleich gesagt, ohne dass es auf der Liste war, also es nur noch nicht nominiert.
Das war davor noch.
Genau. Mhm. Das hat Potenzial. Das kann Spiel des Jahres werden. So, siehst du.
Tja. Hast du es gut verschenkt.
Ich habe es gut verschenkt, ja.
War
nicht so falsch. Nico, was war aus deiner Sicht besonders bemerkenswert bei den Gewinnern dieses Jahr?
Ich greife vielleicht mal was auf, was auf der Preisverleihung auch öfter mal gesagt worden ist. Nur zwei Nebensätze kurz, also don't forget die Empfehlungsliste. Ich fand dieses Jahr das Gesamtpaket einfach so schön. Also es ist eine sehr diverse Liste, wenn ich mir das so im Nachhinein dann angeguckt habe, auch jetzt mit den Kinderspielen noch. Also es gibt, glaube ich, wirklich dieses Jahr für jeden Spielegeschmack und für jede Komplexität irgendwie was. Das war jetzt auch nicht in allen Jahren immer so. Es ist halt immer die Frage, was der Jahrgang so hergibt. Und ja, dann fangen wir mal vielleicht bei den Kindern an. Da ist natürlich dann so, an dem Nominierungswochenende, wenn dann, also wir tagen ja getrennt, die Rot-Anthrazite-Jury und die Blaue. Wenn die Blauen dann fertig sind und uns erzählen, was sie nominiert haben, dann spielen wir die meistens erstmal zusammen, weil alle von den anderen halt auch sagen, kenne ich nicht, keine Ahnung, aber natürlich will ich wissen, was unser Verein da beschließt. Das heißt, die habe ich dann auch alle mindestens ein, zweimal gespielt und Top die Torte habe ich mir tatsächlich auch gekauft hier für unseren Sohn und es gefällt ihm super gut. Und da ist halt das Schöne einfach, dass du dieses Abschätzelement hast. Das fand ich tatsächlich ganz gut und es macht auch als Erwachsener Spaß mitzuspielen. Das habe ich jetzt auch nicht bei jedem Kinderspiel, dass ich wirklich sagen kann, das ist für mich auch so eine Herausforderung, die mir irgendwie Spaß macht. Dann beim Kennerspiel, da haben wir sogar, das war mal wieder so ein Spiel, wo wir eine Themenfolge hatten bei uns bei Brettagoge über die Tiefsee, nämlich dann auch, wo wir was über das Thema dann erzählt haben. Also Endeavor, finde ich, besticht einfach durch mehrere Sachen. Du kannst es halt, wenn wir grundlegend anfangen, erstmal in verschiedenen Modi spielen, also dass du das kooperativ, kompetitiv und auch von mir aus alleine spielen kannst, finde ich super. Und dann entwickelt sich das halt natürlich jedes Mal anders, sei es jetzt durch die verschiedenen Ozeanplättchen, die du aufdeckst oder halt welchen Plan du von diesen 10 sind es, glaube ich, vorgegebenen Missionen da spielst. Da steckt einfach mit relativ einfachen Grundprinzipien, die du da ja eigentlich hast, halt sehr, 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 sehr viel Spiel drin. Und das wird, glaube ich, nicht so schnell langweilig. Und Bombusters ist halt einfach eine schöne Abwandlung von kooperativen Spielen. Also ich meine, es gab jetzt in letzter Zeit sehr viele kooperative Spiele, aber es schafft es halt wie wenig andere, dass der Alpha-Spieler eigentlich irgendwie ausgeschaltet wird, ohne dass das ein großer Regelaufwand ist oder sich jemand auf die Zunge beißen müsste, sondern es liegt einfach halt daran, wie es aufgebaut ist. Und dann hat es halt einen super soften Einstieg. Deswegen ist es auch unserer Meinung nach bei Spiel des Jahres gelandet dann halt. Und du kannst ja, wenn du möchtest, die ersten 14 oder so sind es, bevor dann das erste Mal diese Reihenfolge da mit reinkommt. Jetzt habe ich ein bisschen was gespoilert, aber sind so die ersten 14. Die kannst du ja, wenn du möchtest, auch 100 Mal spielen. Und wenn du dich dann safe fühlst, dann spielst du halt weiter. Du musst ja nicht irgendwie gleich alle 66 spielen. Und wenn du das aber möchtest, kriegst du halt hinten raus eine wirklich total innovativ kreative Sandbox an Ideen, die dann noch kommen, die das halt dann beliebig schwer werden lassen. Deswegen finde ich alle drei Titel dieses Jahr wirklich herausragende Spiele, die auch meiner Meinung nach verdient gewonnen haben.
In dem Fall kann ich auch, oder dieses Jahr kann ich das auch bestätigen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Gab es denn in diesem Jahr für dich Überraschungen oder Spiele, die du ja nicht auf dem Radar hattest, die dann sich aber hier auf die Liste durchgesetzt haben? Also, wo du gesagt hättest, so, boah, das hatte ich gar nicht auf der Uhr. Passiert das automatisch oder?
Also ich behaupte jetzt mal, müsste eigentlich auch stimmen, weil irgendwie habe ich schon einen guten Überblick über den Spielejahrgang, würde ich sagen. Also, dass ich jetzt irgendwas nicht auf dem Schirm hatte und dann landet es da, das sollte eigentlich nicht passieren, weil wie gesagt, ich informiere mich, glaube ich, schon so breit und spiele halt wirklich sehr, einen sehr großen Anteil des Jahrgangs, dass ich das meiste eigentlich kenne oder weiß, was zumindest da ist. Mhm. Und wir unterhalten uns innerhalb der Jury ja auch und damit, also in einem Forum, was wir haben, und damit dann irgendwas im Mai auf einmal auf der Liste landen kann, braucht es ja eine Mehrheit, also mindestens 8 Stimmen. Und das tragen wir immer in so eine Excel-Liste ein, wie das da gerade so unser aktueller Stand ist. Was würden wir gerade nominieren sozusagen? Und das heißt, da würde ich das ja auch sehen, dass da irgendwie eine Mehrheit besteht. Also so überrascht mich jetzt das nicht, dass auf einmal ein Spiel da ist, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber... Hier werde ich jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber es wird jedes Jahr immer wieder passieren, dass auf einmal Spiele drauf landen, von denen man halt vorher dachte, okay, die haben jetzt irgendwie 2 Stimmen, mit denen sie ins Rennen gehen, und auf einmal sind aus den 2 dann 8 oder 10 oder sowas geworden, weil dann sich halt in der Dynamik der Diskussion und mit guten Argumenten, die vorgebracht werden, sowas nochmal verändert. Und das gibt's eigentlich schon jedes Jahr, dass jeder von uns halt für sich persönlich, von uns 14, einen anderen Titel wahrscheinlich hat, aber wo man sich denkt, oh, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht.
Wie geht er denn mit der Fülle der Spiele um? Weil es kommen ja an die 2000 Spiele im Jahr entsprechend um, also raus, also zumindest mal, wenn wir so auf die Spiele so gucken, hatten wir auch das letzte Mal
mit Robin. Aber es ist meistens englischsprachig.
Ja, nichtsdestotrotz sind ein paar hundert, ne? Also sind
ein paar hundert, ja.
Es sind ein paar hundert. Gut, ihr seid in der Jury ja 13 Leute, wenn ich es mich 13 müsste
sein. 14 sind wir jetzt.
14. Mhm. Also da kann man sich schon ein bisschen was auf... splitten, aber wie macht ihr das? Ist das tatsächlich so? Gibt es da ein Splitting oder spielt jeder ein paar hundert und dann kommt es quasi zu dieser ominösen Excel mit Stimmen? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Also diese Excel-Tabelle mit Stimmen, die wird einfach immer sofort aktualisiert, wenn jemand irgendwas zum Ausprobieren bekommen hat. Das ist wirklich einfach auch eine Bestandsliste, damit uns einfach nichts durchrutscht. Oder wenn du einen Pressekatalog geschickt bekommst per PDF, dann guckst du durch, was ist dafür, also relevant für uns davon, und dann tragen wir das immer gleich in die Liste ein. Oder wenn Release, Press, E-Mail-Sachen da irgendwie kommen. Einfach damit wir den Überblick nicht verlieren. Und dann hat da jeder Name eine Spalte und markiert, dann habe ich das schon oder habe ich das irgendwie angefragt. Und dann kann man da immer ein Minus eintragen für, also das war bisher so eine schlechte Spielerfahrung, das möchte ich eigentlich nicht nochmal spielen. Du kannst einen Kreis eintragen, das heißt halt so, ja, ist okay, spiele ich jederzeit mit, aber sehe ich jetzt erstmal nichts Besonderes. Und dann kannst du noch ein Plus eintragen und das heißt dann einfach, das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr cool, das sollten sich alle vielleicht mal irgendwie näher angucken, das hat mir bisher Spaß gemacht. Und dann gibt es aber nochmal eine extra Liste, das ist die Top X heißt die bei uns, also so eine Art Top-Liste, die man jeden Monat anlegen muss. Da ist man dann ab Oktober, glaube ich, also im ersten Nachmessemonat ist man verpflichtet, da zum ersten Mal eine anzulegen. Und die verändert sich halt das ganze Jahr über dynamisch. Da sind am Anfang natürlich nur so ein paar drauf, am Ende des Jahres sind da mehrere drauf. Und das sind quasi das ist die Liste, wenn jemand da ein Spiel drauf setzt, dann müssen die anderen sich das angucken, weil das halt heißt, das würde ich auf die Liste setzen oder nominieren. Ja, und dann geht jeder am Ende des Jahres mit dieser Top-X-Liste ins Rennen. Und da gibt's natürlich auch Überschneidungen und so. Aber da kommen im Schnitt immer so 40 bis 50 Spiele dann raus. Und dann muss man es halt ganz hart ausdiskutieren, demokratisch mit Mehrheiten einfach. Also mindestens 8 Stimmen muss jedes Spiel in diesem Prozess irgendwo bekommen haben, damit es halt am Schluss auf der Liste landet. Und das waren jetzt dieses Jahr, ich glaube, über alle 3 Jurys zusammen müssten es so 482 oder irgendwie sowas klingelt mir dann noch im Kopf aus dem Video. Also halt über Kinder, Kenner und Spiel des Jahres. Mhm. Ich glaube, nur Spiel des Jahres und Anthrazit waren so an die 400 ungefähr. Ich glaube, Kinderbereich waren so 80. Und ja, da spielst du natürlich nicht.
Wenig, hatten sie gesagt, ne?
Ja, genau, das waren weniger als sonst. Und da spielst du natürlich nicht alles. Und manche Verlage bemustern einen halt auch automatisch. Das sind dann so ganz große. Die schicken die halt einfach immer, was sie gerade neu haben, weil das, glaube ich, logistisch für die einfach einfacher ist. Aber bei allen anderen kleineren Verlagen und mittelgroßen Verlagen fragen wir eigentlich in aller Regel ganz normal an, wie jeder andere Spielekritiker und jede Spielekritikerin auch. Und das machen wir natürlich in unterschiedlichem Tempo. Das heißt, irgendjemand hat vielleicht schon das neue Skellig-Spiel, was der andere noch nicht bestellt hat, der hat dafür irgendwas anderes halt schon angefragt. Und so kriegst du ja dann so unterschiedliche Meinungen schon mal mit von Spielen, die du vielleicht selber noch gar nicht ausprobiert hast. Und wenn du halt dann siehst, irgendein Spiel hat halt schon mindestens 4, aber vielleicht so 5, 6 Minusse, ist ja die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass jetzt dann noch halt so und so viel Plus auf einmal dagegen sprechen. Und dann wandert das halt im Stapel nach unten. Und wenn sich dann im Jahrgang nicht noch groß was da tut, auf einmal an diesen 6 Minusen oder so, dann bleibt das da halt auch. Und dann spielst du nicht den kompletten Jahrgang, aber bei mir waren es jetzt so um die 270, glaube ich, ungefähr, die ich dann von diesen 390, 400 irgendwie hätte ausprobieren können.
ab welchem Filter und Deckungsbeitrag oder wie auch immer kann man denn sagen, hat jedes Jurymitglied die Spiele gespielt? Also
weil, du meinst wie oft? Ne?
Ja, nicht zwangsläufig wie oft, sondern diese Liste wird ja immer feingranularer, ne? Also es wird immer kleiner. Ja. Und wenn du sagst, es gibt hier nur 8, also es muss nur 8 Stimmen bekommen, nur in Anführungszeichen, dann heißt es, müssen 8 Personen gespielt haben, weil sonst kriegst du ja keine Stimme, du musst es ja gespielt haben.
Ja.
So, heißt, aber du hast immer noch 14 in der Gesamtjury. Jetzt ist halt die Geschichte, ich nehme an, dass alles, was in der Nominierungsliste angekommen ist, haben alle 14 gespielt.
Genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist dieser Punkt, in dem Moment, wo du das auf diese Top-X-Liste setzt,
wofür die Spiele drauf sind,
die du nominieren willst. Das heißt für alle anderen, Alarmstufe Rot sozusagen, wenn ich das noch nicht habe, jetzt ist der Punkt, wo ich es anfrage und anfange es auszuprobieren.
Okay, dann hatte ich das.
Und so garantieren wir halt, dass die auf dieser Liste landen, auf jeden Fall von allen gespielt worden sind. In dem Moment, wo jemand sagt, das ist einer meiner Kandidaten, müssen die anderen dran.
Okay.
Wenn es nicht eh schon passiert ist. Halt.
Gibt es bewusst einen Mix an Spieletypen? Also natürlich Familienspiele, aber dass man halt jetzt vielleicht nach Spielearten hingeht, oder Mechaniken der Spiele, also kooperative Spiele, interaktive, Solo oder wie auch immer.
Nee, und ich finde das auch gut so, weil das würde, glaube ich, den Arbeitsprozess auf den Kopf stellen, weil dann würdest du vom Ziel her denken und sagen, ich würde dieses Jahr gern ein Würfelspiel auszeichnen oder ein Plättchenlegespiel oder so. Und das könnte ja total kollidieren mit dem, was der Jahrgang einfach hergibt. So. Und dann zeichnest du irgendeine Krücke aus, nur weil du da irgendwie was übers Knie brechen willst. Also wir machen das genau andersrum. Wir gehen einfach wirklich vollkommen unvoreingenommen in den Jahrgang rein. Und dann, was uns halt am meisten überzeugt hat, das kann halt alles Mögliche sein. Das kann dann wie 2020 ein großes Wimmelbild sein, in dem eine Geschichte passiert, oder halt wie 23 war es, glaube ich, dann so ein Autobattler mit Challengers sein beim Kennerspiel. Da bin ich ja nicht vorher im Jahrgang rumgelaufen am Anfang, habe gesagt, so ein Spiel suche ich jetzt irgendwie, sondern das kristallisiert sich dann einfach raus, was halt entweder, ich würde sagen, für mich sind es wahrscheinlich so 2 grobe Überschriften sind, was halt entweder eine coole, innovative, neue Idee hat, was halt irgendwie was neu macht. Oder es muss nicht immer neu sein, aber was halt einfach irgendwas Altbekanntes halt einfach richtig gut, solide umsetzt, sodass es halt einfach mega viel Spaß macht. Sowas gibt es ja auch immer mal wieder. Es muss nicht immer jedes Mal das Rad neu erfunden werden. Ist natürlich ein schöner I-Punkt dann vielleicht oder die Kirsche auf der Sahne, aber es gibt durchaus halt einfach Spiele, die sind super rund, obwohl sie nichts Neues erfunden haben. Die haben es genauso verdient, dann beachtet zu werden, finde ich.
Also persönliche Vorlieben im Auswahlprozess spielen da keine Rolle. Also wobei doch wird es ja eine Rolle spielen, zumindest mal für die man sich am Anfang anschaut, spätestens bei der Liste X ist das entsprechend raus, ne?
Genau, also ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich bin von der Messe heimgekommen und wollte halt Seti ausprobieren oder so, weil, also, ne, hat man ja auf der Messe gesehen und es sah toll aus und so. Natürlich hast du in diesem Prozess Phasen, wo du sagst, heute habe ich halt Bock auf das und nicht auf das. Also da sind wir ja alle gleich als Menschen. Die Emotionen kann, denke ich, jeder nachvollziehen. Ich weiß halt nur, ich muss dann halt irgendwann anders das andere noch spielen. Ich kann es mir ja nicht so frei aussuchen, aber ich kann es mir ja trotzdem frei einteilen. Mhm. Und da habe ich auf jeden Fall natürlich dann Favoriten. Aber wie du schon sagst, in dem Moment, wo dann halt jemand das auf die Liste setzt, dann ist das egal, dann muss ich alles spielen.
Wie siehst du noch mit zusätzlichen Kriterien aus, wie, was weiß ich, Nachhaltigkeit, Materialität der Spiele? Ist das auch noch etwas, was man mit betrachtet?
Also sagen wir mal so, wir haben da keinen großen Einfluss irgendwie drauf. Wir sind ja auch kein Materialtester. Natürlich finden wir das schön oder toll, wenn irgendwelche, also redaktionell gefundene Lösungen da realisiert werden, wie zum Beispiel bei Deep Print Games finde ich das super mit diesen Pappkästchen, die jetzt da immer machen, die du zusammenfaltest. Sowas kann, denke ich mal, in einem engen Auswahlverfahren dann vielleicht mal die Rolle spielen und das kippen. Aber das haben wir jetzt nicht als erstes auf dem Schirm. Da sind dann eher andere so harte Kriterien wie, sind die Regeln verständlich? Wie sieht's mit Symbolik, also optischer Gestaltung vielleicht auch aus? Hält das Material oder fällt es noch 5-mal auseinander? Solche Sachen. Aber trotzdem sind uns so Sachen natürlich wichtig. Also wir haben das dann schon im Blick. Ich finde das auch übrigens immer sehr witzig. Das wird ja dann auch oft angeprangert, von wegen, man soll irgendwie umweltbewusster werden. Dann hat letztes Jahr zum Beispiel Emission gewonnen. Das war jetzt nicht unser Hauptgrund. Also deswegen hat es nicht gewonnen. Es ist ein super Spiel, darum geht's. Aber es ist ein Spiel, was halt jetzt eben in Tschechien, glaube ich, produziert wurde, mit halt sehr umweltschonenden Standards da irgendwie. Ja, und dann hat halt jeder gesagt, nee, irgendwie ist die Pappe zu dünn und es sieht überhaupt nicht schön aus. Wo ich mir gedacht habe, ja, was wollt ihr jetzt eigentlich? Also, naja, egal. Ja, aber es geht eher so um Regeln, Einstieg, optische Gestaltung, so, ob das halt gut funktioniert quasi, ne, wie du das bei einem Computerprogramm oder so auch erwarten würdest oder so. Verstehe ich das Interface oder ich, keine Ahnung, ich bin kein Informatiker, aber ihr wisst, was ich meine, die Oberfläche halt. Kann ich das gut bedienen, das Spiel?
Gibt es Spieletypen, die sich erfahrungsgemäß schwerer tun als andere?
Ha. In Bezug jetzt auf was?
Zur Auswahl, zur, also, ja, also, ich meine, vielleicht schiele ich auch so ein bisschen auf eine Frage, die ich mir schon länger stelle, vielleicht auch ein paar andere in der Community. So, ich meine, eine Spielkategorie tut sich ja im Spiel des Jahres sehr, sehr schwer oder im Kennerspiel ist, das sind Expertenspiele, ja. Das ist jetzt vorhin Seti etc. gesagt. Das ist ja, da gibt's noch keinen Böppel an der Stelle. Ja. Gibt es da zukünftige Geschichten oder sagt man, nein, das ist bewusst, dass man eben nicht so sehr auf diese Richtung zielt, weil das vielleicht schon stark in der Community ist und das wird jetzt nicht zusätzliche Leute ins Hobby reinziehen, wohl aber eben der rote Pöppel, der halt eben auch Nichtspieler ins Hobby zieht?
Die Antwort nehme ich.
Nein, Quatsch. Ich hab gewusst, als ich hab so, du redest, du gibst zu viel Preis.
Also wir sind ja nicht losgekoppelt irgendwie von der Bubble oder von der Szene. Wir sind ja alle 14 auch totale Hardcore-Nerds, was Brettspiele angeht. Also natürlich sind wir auf dem Laufenden, was so diskutiert wird. Und es wäre jetzt auch verwunderlich, wenn ein Verein mit 14 Leuten 14 total gleiche Meinung hätte. Also natürlich gibt's auch unterschiedliche Meinungen bei uns 14. Ich kann dir jetzt halt meine Meinung erzählen und dann hat es halt für irgendeine Seite anscheinend noch keine Mehrheit gegeben. So, wenn es eine Mehrheit gäbe bei so einem Antrag, dann wäre das halt so. Also meine Meinung ist, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das zielführend wäre. Es geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Der Sinn und Zweck vom Verein ist ja einfach, dass wir Spielen in die Breite der Gesellschaft bringen. Das mache ich mit einem Expertenspiel halt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt kann man sich natürlich aber trotzdem überlegen, ob das vielleicht etwas wäre, was halt ein verstärkender Effekt für die Szene sein kann, zum Beispiel, dass man sagt, das ist im Prinzip ein Bonbon, klingt jetzt so von oben herab, so soll das jetzt nicht sein, aber dass man halt irgendwie der Szene quasi was gibt, über das sie sich auch freuen und diskutieren kann und dadurch vielleicht ihre Begeisterung besser nach außen tragen kann, zum Beispiel, oder dass einfach vielleicht in der Berichterstattung dann ein bisschen mehr Awareness für die Szene geschaffen wird. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, aber irgendwelche Gründe kann man ja bestimmt finden, die dafür sprechen. Es kostet halt dann aber auch einfach mehr Geld. Ich fange jetzt mal ganz profan mit dem Geld an. Also wir müssten dann halt entsprechend alles noch mit einem Preis mehr bezahlen. Ich habe die Zeit ehrlich gesagt einfach nicht. Das ist der zweite Faktor. Also da müssten wir wirklich nochmal neue Leute mit in den Verein aufnehmen, die sich wirklich nur darum kümmern. Deswegen dann halt zum Beispiel auch mehr finanziellen Aufwand, weil die müssen auch zur Klausur fahren, im Hotel übernachten, zur Messe und so weiter. Mhm. Und dann ist halt der dritte Punkt, lohnt sich das dann? Das ist ja im Prinzip die Frage, die du dir stellen musst. Und ich würde halt sagen, für den Vereinszweck lohnt sich das, glaube ich. Man kann mich gerne überzeugen, dass es anders ist. Aber gerade würde ich sagen, lohnt sich das nicht, weil das Geld, was ich dann mehr ausgebe, stecke ich halt, glaube ich, nach wie vor lieber in so Förderprojekte oder so. Man kann ja bei uns Geld beantragen, wenn du eine Bücherei hast oder so und machst dann Spieleabend, dass du da irgendwie Spiele kaufen kannst oder einlagern kannst oder du machst irgendwas mit Jugendgruppen oder so und da geht ja das Geld hin. Wir machen das ja nicht, weil wir das verdienen wollen an sich, sondern wir wollen es ja am liebsten einfach wieder verteilen, damit Spielen in der Gesellschaft ankommt. Und dann, ja, also wie gesagt, es wäre eine sehr große Respektzollung, glaube ich, den Autoren, den Teams gegenüber und halt der Szene. Aber halt, da muss man dann irgendwie hart sein und sich der Satzung verpflichtet fühlen, vielleicht meiner Meinung nach, ist das halt nicht, was irgendwie wie den Vereinszweck erfüllt. Und deswegen wäre ich, glaube ich, eher dagegen. Aber ich bin da offen, überzeugt zu werden. So, sagen wir es so.
Jetzt melde ich mich mal. Frage. Du sagtest ja wegen der breiten Masse so, dass die, ne, ihr wollt das ja der breiten Masse zugänglich machen. Gibt es da Statistiken drüber, ob das funktioniert? Also sprich, dass viel mehr Leute zum Spielen kommen oder sind das sowieso alle schon Spieler, die aus der Bubble dann kommen?
keiner von uns 14 stellt sich in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit dann auch noch für irgendeinen Buchladen, die man so kennt, oder vor einen Toyshop und fragt die Leute, na, was haben Sie denn heute gekauft? Das schaffen wir einfach nicht. Aber ich meine, was ja, denke ich, kein Geheimnis ist, weiß man ja auch, unsere Vereinserlöse machen wir dadurch, dass wir Lizenzgebühren bekommen für die Pöppel. Die werden natürlich abgerechnet, aber da sprechen wir natürlich nicht über Zahlen, aber natürlich wissen wir, was die Verlage bei uns abrechnen, und wir erreichen schon viele Leute, sagen wir es mal so, und deswegen erfüllt das, glaube ich, schon den Zweck. Ob das halt jetzt jedes Jahr neue Leute sind und ob das überhaupt jedes Jahr neue Leute sein müssen oder einfach die, die halt ab und zu mal spielen, vielleicht einfach mehr spielen oder so. Also ich muss ja jetzt auch nicht jeden irgendwie zum Hardcore-Brettspiel-Nerd erziehen. Es reicht mir einfach, wenn die auf dem Schirm haben, sowas gibt's, und das mache ich halt vielleicht nur 5-mal im Jahr. Aber es ist eine schöne Alternative zu Minigolfen gehen oder ins Kino oder so. Es reicht mir auch schon, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, da sind die Zahlen ganz gut. Und dementsprechend, glaube ich, machen wir das jetzt nicht so ganz falsch.
Ja, okay. Ja, es ist ja wie damals, zu meiner Kindheit zum Beispiel, hat meine Oma mir immer das Spiel des Jahres geschenkt, das weiß ich noch. Das ist aber, glaube ich, auch heutzutage immer noch so, wenn ich das so ab und zu mal mitbekomme. Meine Frau arbeitet auch zurzeit noch im Spielwarenladen und deswegen kriegt sie das auch immer mit.
Und das halt machst du doch aber halt auch nur, wenn du gute Erfahrungen hast. Also genau, anscheinend wissen die Leute, wenn sie das machen, fliegen sie nicht so richtig hart aufs Maul mit dem Spiel, sondern irgendwie macht es dann schon Spaß. Natürlich deckst du nicht jeden Geschmack ab, aber also das funktioniert ja nur, weil es halt eine gewisse Credibility hat, sagen wir mal.
Das stimmt. Also es ist ja ein Qualitätssiegel an der Stelle, ne? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das eben für eine Leuchtkraft hat. Und es führt halt zu einer Kaufentscheidung bei vielen. Und gerade jetzt, ne, also wissen, hey, das Ding ist prämiert. Ich weiß, damit mache ich nichts falsch, wenn ich das jetzt meiner Enkelin, meiner Nichte, mein Patenkind zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenke. Ich glaube, das ist...
Oder erwachsenen Freunden, weil Kinder, also das Spielen ist ja nicht nur Kindersache, du kannst es ja gerne noch zur Hochzeit verschenken oder zum 40.
Obwohl da ist auch wieder generationenbedingt, habe ich manchmal so das Gefühl, weil aus hier Schwiegereltern oder so sagen immer, ich spiele so viel, hier sind so viele Spiele, das ist doch alles was für Kinder. Also ne, das gibt's auch immer noch so gesehen.
Der Auftrag ist klar, das in die Welt zu tragen, und ich glaube, das macht ja auch jeder, der sich der Brettspielszene oder dem Brettspiel ja auch verschrieben hat, sei es jetzt hier Spiel des Jahres, aber ich glaube auch jeder Podcast, jeder Influencer, jeder Instagrammer, jeder Blog über Brettspiele macht ja genau das, dieses tolle Hobby an der Stelle in die Welt zu tragen und zu zeigen. Das ist, ja, also es ist etwas, man spielt, das ist eine gemeinsame Aktivität, aber Spielen hat nichts mit Kindsein zu tun, sondern ist ein ganz normaler und natürlicher Akt, den man hat und er vollzieht.
Genau, vollkommen. Ja. Ich möchte nur noch kurz, bevor wir zu einem ganz anderen Thema kommen, noch kurz auf zwei Sachen hinweisen. Und zwar einmal, es gibt ja im Prinzip so eine Art Expertenpreis. Das möchte ich jetzt schon nicht unter den Tisch fallen lassen, weil wir haben überhaupt gar nichts gegen den anderen Preis. Deswegen kann man gerne erwähnen, wenn die Folge hier online geht, habt ihr, glaube ich, noch ungefähr eine Woche oder 9 Tage Zeit oder sowas abzustimmen für den Deutschen Spielepreis, für den DSP. Und das ist ja ein Community-Preis, also da wählen einfach wirklich die Spielerinnen und Spieler. Da könnt ihr ja gerne drauf wählen, was ihr wollt. Und da ist ja dann auch oft so, dass da die komplexeren Spiele draufkommen. Also das bitte gerne noch irgendwie wahrnehmen, euer Wahlrecht sozusagen. Und wenn es um die Verkaufszahlen sozusagen beim Preis geht, wird ja dann auch oft irgendwie gesagt, ja, das ist so ein reiner Wirtschaftspreis oder so. Das wird nur gemacht, damit er irgendwie, also wir wählen dann vielleicht auch was sich viel verkauft, weil wir dadurch mehr Lizenzgebühren einnehmen. Also wir wählen etwas, was von dem wir denken, es wäre kommerziell erfolgreicher. Aber das ist definitiv nicht so. Also in keiner der Diskussionsrunden geht es um, wie viel Geld können wir damit machen. Weil, wie gesagt, wir wollen es eh nicht für uns. Wir verteilen es natürlich, wäre mehr Geld zum Verteilen schön. Aber das ist nicht unsere Motivation, irgendwas auszuwählen, sondern wir wählen tatsächlich das, von dem jeder für sich persönlich nach bestem Wissen und Gewissen denkt. Das ist das für den Vereinszweck beste Spiel. Wenn sich dann viel verkauft, schön, aber da ist halt quasi sonst eine Verdrehung von Ursache und Wirkung, die da gerne gemacht wird, die existiert halt so einfach nicht. Das wäre mir nur noch einmal wichtig gewesen. So.
Deswegen hatte ich auch erst gedacht, dass es vielleicht eher Far Away wird anstatt Endeavor, weil Endeavor ja nun mal der erstens teurere ist, aber gut, das wurde ja letztes Jahr, war der auch recht teuer, davon Schmidt. Also, so gesehen. Aber und Endeavor ist ja eher so ein kleinerer Verlag, ne? Board Game Circus und Frosted. Und deswegen, da wollte ich eigentlich nur mal wissen, wie das mit den Auflagenzahlen. Gibt es da eine Vorgabe, dass dann, wenn jetzt ein Pöppel drauf ist, es müssen so und so viel gedruckt werden, oder ist das trotzdem einfach so, wie es halt passt?
Ne, also es ist auf jeden Fall so, dass der Verlag nachweisen muss, dass er zum Beispiel auch eines der limitierenden Faktoren, dass ein Verlag nachweisen können muss, er muss das halt, falls es irgendwie da relevant sein würde, Empfehlungsliste oder Nominierung in der Lage sein, den Markt zu bedienen. Also quasi den deutschen Großhandel, wenn du so willst. Dass das wirklich jeder Spieleladen irgendwo auf einer Liste sieht und bestellen kann, um sich das bei sich in den Laden zu stellen. Wenn es jetzt halt Kleinstauflagen sind. Es gibt ja Verlage, die machen nur 1.000-2.000 Spiele. Das ist halt nicht das, was wir suchen. Also damit mache ich halt keine Werbung fürs Spiel. Da gibt's natürlich auch Perlen. Das ist mir vollkommen klar. Und da regen sich dann auch manchmal Leute auf. Ja, aber es bringt mir halt nichts, wenn ich was empfehle. Und 3 Stunden später ist es ausverkauft und wird nie wieder kommen. So, das kann ich mir halt einfach sparen. Also das fliegt schon runter. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt den roten Faden verloren. Was war der Anfang der Frage?
Ach so, ja, ob es eine Vorgabe gibt für.
Ach so, nee, genau. Und das muss man einfach erfüllen. Und man muss halt zu dem Moment, wo man nominiert wird, muss man irgendwie im Laden verfügbar sein oder zumindest gelistet sein, sagen wir mal so. Manchmal sind die dann ja gerade ausverkauft, aber es ist klar, es kommt im Juni wieder oder so. Mhm. Und dann würde ich mal sagen, sobald der Pöppel drauf ist, regelt sich das mit der Auflage normalerweise von alleine.
Ja, das stimmt.
Aber das spricht ja dann auch wieder gegen einen Expertenpöppel, ne, weil das ja meistens auch kleinere Auflagen sind, aufgrund dessen.
Gutes Argument.
Ja. Verdammt, jetzt argumentiere ich dagegen.
Schön. Ich bin auch sehr froh, dass Endeavor gewonnen hat, aber The Gang wäre auch schon cool gewesen.
Bevor wir in dieses Gespräch reinkommen, weil da habe ich auch noch ein paar Fragen. Du hast ja gesagt, ja, also Spiel des Jahres e.V. ist ein Verein, ihr habt Förderprogramme, du hast ja vorhin auch ein paar genannt. Wollen wir da noch mal kurz reingehen? Gibt es da?
Ist dich interessiert?
Ja, ich glaube, viele sehen halt einfach nur einen roten Böppel und sehen das als Trademark, als Qualitätssiegel, sehen aber vielleicht gar nicht, was dahinter ist. Daher, wenn wir da noch ein paar Minuten drauf.
Ja, sehr gerne. Ich mache gerne Werbung für unsere Vereinstätigkeit, aber also es ist halt, wie gesagt, eure Show. Ich stelle mich den Fragen, die ihr mir stellen wollt, aber wenn du mir den Raum gibst, nehme ich das natürlich gerne auf.
Also ich glaube, den Raum sollten wir einfach geben, weil wir vergessen das auch relativ schnell in der Community. Ne? Wir haben alle unsere Meinungen, welche Spiele besser gewesen sein könnten oder was auch immer, aber vergessen halt auch, was eigentlich der Verein an der Stelle macht. Daher lasst uns gerne noch mal ein paar Minuten drauf fokussieren.
Ja, soll ich jetzt zuerst auf die Vereinstätigkeiten eingehen oder das steckt ja jetzt da dann auch mit drin, wie wir so spielen? Das war ja so ein bisschen der zweite Teil der Frage, glaube ich.
Ja, sowohl als auch.
Okay, komm, dann fange ich erstmal mit den Vereinstätigkeiten an. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen Lizenzgebühren mit den Pöppeln. Ich wrap's nochmal auf die Schnelle zusammen. Und die benutzen wir natürlich auch, um sowas zu bezahlen, wie wir haben einen Messestand, wir müssen ein Hotel bezahlen, Anreise und so, Tagesgeld, was man halt sonst auch so kriegt auf Dienstreisen. Weil es ein Ehrenamt, kriegen wir das trotzdem bezahlt. Kosten, Spesen, Logis und so weiter. Aber alles andere, was dann im Prinzip noch übrig ist, nach unseren Angestellten natürlich auch und den Räumlichkeiten, wo unser Büro ist, also man hat halt laufende Kosten. Ne? So. Und wenn das weg ist, alles andere stecken wir in Förderungen. Und da gibt's halt ganz unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Also du kannst zum Beispiel einen Spielen für Toleranzabend veranstalten, wo du sagst, ich gehe vielleicht mal ins Heim für Geflüchtete, was bei mir irgendwie vor der Haustür ist, und mach mit denen mal einen Abend. Und da kannst du bei uns ein Spielepaket beantragen, wo sehr sprachneutrale Spiele drin sind, die auch sehr einfach zu verstehen sind. Und dann schenken wir euch dieses Paket, wenn ihr halt nachweisen könnt, ihr macht diese Veranstaltung da wirklich. Und es kommen Leute aus verschiedenen Kulturen zusammen. Oder es gibt auch ein Förderprogramm, da musst du einen relativ leichten Antrag einfach nur ausfüllen, wo du halt sagst, ich bin der Verantwortliche und dafür will ich das. Kannst du bei uns so um die 500 Euro beantragen. Manchmal gibt's auch mehr Geld, je nachdem, ob du das dann gut begründen kannst. Wenn du sagst, ich brauche einen Schrank zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, den ich absperren kann, der kostet halt 2.000 Euro oder so. Dann kann man das machen. Oder ich möchte vielleicht mal, solche Anträge gab's auch schon, ich möchte beim Stadtfest irgendwie eine große Spielerunde anbieten, da würde ich gerne Erklärbären irgendwie buchen oder sowas. Also du kannst halt für Sachen, die irgendwie was mit Spielen zu tun haben, bei uns Geld beantragen. Und wenn die Leute bei uns im Verein, die das machen, die Förderanträge für begründet halten, dann schlagen sie das allen anderen vor. Und wenn wir sagen, ja passt, dann kriegt man halt da das Geld. Also sowas machen wir dann auch. Dann machen wir natürlich auch einfach Lobbyarbeit. Also zum Beispiel war ja der parlamentarische Spieleabend letztes Jahr, ich glaube einen Abend, bevor die Koalition zerbrochen ist. Deswegen waren dann wohl auch nicht mehr so viele Leute da wie geplant am Anfang, aber es waren wohl immer noch 40 oder so von den Parlamentariern, die da waren, wo man auch einfach versucht, halt da in der Politik vielleicht ein bisschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ja Spielen auch, also Brettspiele spielen auch etwas ist, das man fördern sollte, nicht nur die Videospiele. Denen sei es zwar gegönnt, aber es wäre nicht schlecht, wenn bei uns auch irgendwie was ankäme. Ja, dann wir unterstützen an Universitäten Doktorandenstellen, wo es im Forschungsgebiet um Spielen geht, zum Beispiel an der Uni Konstanz. Also Spielearchiv unterstützen wir ganz viel, also Nürnberg, ne? Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen oder Spielemuseum ist es. So, und dafür nutzen wir das Geld und deswegen würden wir das gerne einnehmen mit dem Pöppel. So. Und jetzt ist aber es ist natürlich der Vereinszweck, der dann so am meisten immer im Rampenlicht steht, logischerweise, ist ja auch klar, finden wir ja selber auch gut, dass halt der Preis das ist, was so diese Strahlwirkung hat, aber es ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist halt eben das, was ich gerade geschrieben habe. Ja, und dann, wie spielen wir? Wir versuchen halt deswegen, weil wir eben ja wollen, dass wir möglichst schön was fördern kann, also dass wirklich viele Leute Spaß mit den Spielen haben. Natürlich genau nicht, dass es uns ums Geld geht. Aber wir versuchen dann natürlich Spiele zu finden, die möglichst vielen Leuten Spaß machen. Und deswegen spielen wir das auch in ganz vielen verschiedenen Gruppen und halt nicht nur nur in der Gruppe innerhalb der Jury. Das wäre eine totale Echokammer. Das wäre totaler Quatsch, wenn wir uns da gegenseitig in unseren Meinungen bestärken. Sondern jeder hat da seine verschiedenen Runden. Bei mir sind es jetzt so 70 bis 80 Leute und ich versuche natürlich immer wieder neue Leute kennenzulernen, sei es auf irgendeiner Familienfeier, wo ich dann auf einmal mit jemandem spiele, der von der anderen Seite der Familie kommt, die ich vorher noch nie gesehen habe oder so. Oder halt bei öffentlichen Spieletreffs in meiner Spiel-AG in der Schule versuche ich möglichst vielen Leuten zu spielen, weil halt Spiele ganz unterschiedlich sein können in verschiedenen Runden. Und dann merkst du halt relativ schnell, was ist etwas, das halt erstens vielen Leuten Spaß macht, was vielleicht einen super Einstieg hat, was dann vielleicht schon zu viel ist, obwohl Leute ab und zu mal spielen. Das ist dann so eine Abgrenzung vielleicht zum Kennerspiel. So, und das finden wir dann da alles raus. Und ich habe einfach manchmal den Eindruck, kann auch ein falscher Eindruck sein, aber ich habe oft den Eindruck in Kommentaren, dass halt Leute sehr viel in ihrer Bubble spielen, in der wir auch drin sind, und dann versuchen zu extrapolieren, also Rückschlüsse zu ziehen. Ja, wie würde das jetzt ein 8-Jähriger spielen? Oder wie funktioniert das denn jetzt zu 5? Kann ich mir vorstellen, heißt ja dann auch oft in den Rezensionen. Ich glaube, das ist zu dritt am besten. Wo wir halt dann sagen können, ja, wir müssen das nicht glauben, wir haben das halt ausprobiert und wissen das halt einfach. Und dann kommen da halt vielleicht manchmal unterschiedliche Urteile raus. Wobei wir auch manchmal uns auch innerhalb der Jury nicht einig sind und das erstmal ausdiskutieren müssen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das so klar ist manchmal, aber ich würde jetzt mal ganz, ganz eingebildet sagen, ich glaube, wir haben da einfach wirklich sehr viel Spielerfahrung, die dann doch das Mutmaßen anderer Leute manchmal ausstechen kann. So vielleicht.
Hast du das mal zusammengerechnet, wie viele Stunden oder Tage du an Brettspielen, also für Brettspiele, also wirklich, oder sagen wir mal nur die Spielezeiten, also ohne Anfahrt oder sonst wohin, sondern wirklich, wie viele Stunden im Jahr du an Brettspielen, ja, fokussierst, verteilst, ist ja Zeit, die man ja, ne, eingeht.
Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar nicht so viel mehr, als man bei einem anderen Verein hätte. Man nimmt es nur irgendwie anders wahr. Also ich rechne mal kurz durch. Ich habe das nämlich letztens tatsächlich mit einem Kumpel schon mal gemacht, der manchmal zum Spielen hier ist. Also ich spiele so 4-5 Abende die Woche im Normalfall. Mhm. Außer es ist jetzt irgendwie, ne, wie gesagt, ich bin Lehrer, so Jahresend, also Zeugniszeit, und es werden gerade viele Schulaufgaben geschrieben. Da musst du manchmal einfach korrigieren. Oder wenn Abitur ist, da kann ich dann auch mal 2 Wochen gar nicht spielen. So, das gibt's auch. Das hole ich aber normalerweise dann in den Ferien irgendwie auf. Also im August, in den Sommerferien kann man halt auch mal richtig viel spielen. So, aber im Schnitt würde ich sagen 4-5 Abende die Woche. Und dann spielst du halt 3 Stunden. Also sagen wir mal so irgendwas 12 bis 15 Stunden vielleicht die Woche. Wenn du jetzt aber im Fußballverein bist, dann hast du irgendwie auch 2-mal die Woche Training und fährst am Samstag noch irgendwo hin und hast dann vielleicht noch Stammtisch. Also ich finde, es ist gar nicht so viel mehr, als man vielleicht für ein anderes Hobby auch Zeit ausgeben kann. Es ist halt nur sehr, immer wieder das Gleiche. So, das vielleicht halt schon. Und man braucht halt immer andere Leute dazu. Das ist ja vielleicht, wenn man jetzt irgendwie laufen geht oder so, ist das ja auch anders. Und deswegen, ich empfinde es auch nach wie vor als totalen Spaß, neue Spiele auszuprobieren. Und deswegen ist es für mich auch kein Zeitaufwand, sondern es ist halt einfach mein Hobby. Das macht mir total viel Spaß. Und wenn das nicht mehr so wäre, dann könnte ich ja auch immer zum Jahrgangsende sagen, es war sehr schön mit euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es hat mich sehr erfüllt. Es war eine sehr schöne Zeit, aber jetzt wird es mir einfach zu viel. Und dann würde einem das auch keiner übel nehmen, weil alle anderen 13 verstehen auch, was man da macht. Aber wie gesagt, noch ist das super. Aber natürlich mache ich halt nichts anderes mehr außer Familie, Spielen und Beruf. Das ist schon klar.
Ja, das hätte ich mich nämlich jetzt auch als erstes gefragt, ob es, wenn man ja spielen muss, du hast ja dann Spiele, die du spielen musst, ob es dann auch noch Spaß macht. Aber das hast du ja jetzt gesagt, dass es dir noch Spaß macht.
Es ist ja auch bei weitem nicht mehr so, dass es so richtig schlechte Spiele gibt. Ja. Die gibt es vielleicht schon noch, aber lass das vielleicht 4-5% sein vom Jahrgang. Das hält man dann schon auch aus und das merkt man dann auch ehrlich gesagt mit ein bisschen Erfahrung. Also normalerweise kriegen Spiele mehrere Chancen bei mir. Aber wenn du halt einfach in der ersten Runde schon merkst, das kann ja dann passieren, da hängt sich irgendwas auf und wir haben jetzt gerade keinen Fehler gemacht. Wir haben es jetzt dreimal regeltechnisch gecheckt, aber das Spiel hängt sich einfach trotzdem auf. Dann spiele ich das nicht nochmal. So, und sowas gibt es vielleicht 3-5% im Jahr. Und der Rest macht ja eigentlich schon Spaß. Also das hat der Harald auf der Preisverleihung auch gesagt. Vielen Dank an alle anderen, die jetzt nicht irgendwie an dem Tag eine Rolle gespielt haben, weil die haben auch eine super Arbeit gemacht in dem Jahr. Die haben halt nicht so zu dem obersten Gipfel irgendwie gehört, aber trotzdem haben der allergrößte Teil der Spiele, die wir spielen, macht doch Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich da durchquälen muss.
Ja, ist doch gut.
Ja, schlechte Spiele gibt's ja nicht. Es gibt nur Spiele für gewisse Klientel etc. Und nur weil es einem jetzt vielleicht nicht selbst so
Ja, also natürlich findet man wahrscheinlich für jedes Spiel irgendwo ein Grüppchen und eine Kulturgruppe oder wie auch immer, die das dann schon noch irgendwie toll findet. Aber ich würde schon sagen, es gibt schon auch Spiele, die sind halt einfach nicht gut. So, die würde ich gar keinem empfehlen, egal zu welcher Gruppe er gehört, weil ich immer eins finde, das für seine Gruppe besser wäre.
Ja, ich bin dennoch der Auffassung, dass es wirklich, also sauschlechte Spiele, also schlechte Spiele per se eigentlich fast gar nicht mehr geben kann, aufgrund dessen, dass wir so eine Vielfalt mittlerweile haben.
Aber selbst Monopoly hat jetzt Erweiterungen bekommen, habe ich gesehen.
Monopoly ist auch kein schlechtes Spiel.
Traumschiff und Rosamunde Pilcher-Filme laufen auch immer noch im Fernsehen, obwohl wir 2025 haben. Also,
ja, das stimmt. Es Monopoly wird auch jedes Jahr immer zu Weihnachten rauf und runter gekauft.
Ja, und Monopoly ist einfach nur unverstanden. Das ist eine Sozialkritik in Brettspiel.
Und vor allen Dingen spielen fast alle auch Monopoly falsch. Das ist genau wie Uno.
Das wird immer das anders. Aber Monopoly ist auch schlicht und ergreifend kaputt, ehrlich gesagt, an einer Stelle.
Ja, das sowieso.
Und zwar, ich weiß nicht mehr, welche Straße das war, aber ist ja mathematisch vollkommen logisch. Das ist die, weiß ich nicht, irgendeine gelbe Opernplatz oder irgendwas, was da hinterm Gefängnis kommt. Wenn du den hast, müssen ja alle bei dir vorbei, die aus dem Gefängnis kommen und dann ist das irgendwie mit 4 Schritten oder sowas die statistisch wahrscheinlichste Zahl. Wenn du diese Straße hast, verdienst du einfach in the long run gesehen mehr Kohle als die anderen und gewinnst das Ding. Also Monopoly ist halt auch einfach mechanisch kaputt an der einen Stelle.
Jetzt verrat doch nicht mein Spezialtipp.
Wollt ihr deine Kinder noch abzocken?
Ja, sehr schön. Wie läuft denn bei euch was ist der Prozess für euch oder wie groß ist die Diskussion, um einmal Spiele in die Empfehlungsliste zu bringen und einmal in die Nominierungsliste?
Daher kommt, also von diesem Prozess kommt auch diese für manche Leute komische Namensgebung mit Long- und Shortlist und so. Mhm. Also an diesem Wochenende Mai ist das ja immer, wenn wir uns dann zur Nominierungsklausur treffen, dann ist halt so, jeder bringt eben seine Top-Liste damit, wo wir dann, wie gesagt, so bei 40 bis 50 Spielen rauskommen und dann sortieren wir die von wenige Nennung nach viel und dann fangen wir halt mit dem Spiel an, das vielleicht nur eine Stimme oder zwei Stimmen gekriegt hat oder so und dann hat jedes Spiel noch einen Paten oder jemand, der ein Plädoyer hält, sagen wir es vielleicht so. Das ist in der Regel halt jemand, der da einen Plus gegeben hat. Und dann gibt's einfach eine Abstimmung, wirklich einfach Hand hoch, Hand runter. Das machen wir dann für jedes Spiel von unten nach oben. Und kann man sich ja dann schon denken, irgendwann sind wir halt nicht mehr bei dem Spiel, die haben nur ein Plus gekriegt, sondern vielleicht 5 von 14 oder so. Und dann gehen die Diskussionen halt schon los, weil dann versucht so langsam auch jeder ein bisschen natürlich für seine Favorites zu kämpfen. Das kann man ja nicht widersprechen, dass das dann auch passiert. Ja, und dann reduzieren wir das in so einem ersten Kerndurchlauf schon mal halt einfach und gucken, was fliegt raus. Und dann bleibt halt, also ohne, dass man jetzt lang diskutieren muss, aber da diskutiert man sozusagen schon mal so an und macht dann relativ schnell Abstimmung. Und erst wenn es knapp wird, werden es längere Diskussionen und dann fliegt ja schon mal viel raus und dann hat man vielleicht schon mal ein Drittel oder so raus oder die Hälfte rausgekürzt. Und dann weiß man halt, okay, wir wollen ungefähr 15, 16 Spiele so insgesamt haben auf beiden Listen, Rot und Anthrazit, damit der Preis jetzt auch nicht komplett verwässert. Also irgendwann, wenn jetzt das ganze Regal voll steht mit lauter Pöppeln, dann ist auch keinem geholfen, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Das schmerzt manchmal sehr, wenn eigene persönliche Favoriten über die Wupper gehen, weil es halt heißt, nee, sorry, wir machen jetzt dieses Jahr keine 8-Kennerspiele auf die Liste, kannst du knicken. Und du kannst die anderen nicht überzeugen, dann, wie gesagt, blutet das Herz. Aber es ist halt einfach sinnvoll, muss man sagen. Und es trifft auch immer mal wen anders. Ja, und wenn wir dann diese Liste fertig haben, das ist dann eben diese Longlist, dann diskutieren wir nochmal neu aus, ja, welche von denen wollen wir denn jetzt nominieren? Das sind natürlich die, die die meisten Stimmen kriegen. Das hat sich ja dann in diesem ersten Durchgang ja schon so ein bisschen rauskristallisiert. Aber da kann durchaus dann auch schon nochmal was anderes passieren, einfach weil man vielleicht Dynamiken hat oder eine gewisse Mischung will oder sagt, das passt jetzt so irgendwie gar nicht zusammen oder so. Aber ja, natürlich versuchen wir eigentlich halt die drei besten Spiele zu nehmen, die wir dann da hinsetzen können. Bis dann alle abschließend noch so eine Endabstimmung sagen, damit sind wir alle zufrieden, das ist unser Ergebnis. So.
Wie lange dauert sowas? Ist das jetzt wirklich dieses ganze Wochenende? Aber wie viele Stunden sind das? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da das ein oder andere flammende Plädoyer für das Spiel A gesetzt wird, während der andere sagt, du hast nicht mal alle Latten am Zaun, was willst du mit dem Ding? Meinst du es viel besser? Also ich Stilles Mäuschen würde ich da schon gerne mal spielen.
Ja, ich weiß, das ging mir ja früher genauso, als ich noch nicht dabei war. Natürlich wäre das mal sau interessant. Ohne jetzt groß Eigenwerbung zu machen, und natürlich läuft es auch ein bisschen anders ab, aber wenn man mal bei uns reinhören will in so eine Making-a-Top-10-Folge, ja, die sind ungefähr so, ne? Nur sitzen da halt 14 Leute statt drei. So, und jeder versucht halt sein Spiel auf die Liste zu kriegen. Es ist nicht so weit davon entfernt irgendwie. Ja, und das ist nicht sprachlich auf der Ebene, die du gerade hattest, so, aber inhaltlich kann das schon mal so sein, dass man sagt, sorry, ich sehe überhaupt gar nicht, was du mir jetzt da erzählst in dem Spiel. Das dauert dann halt schon erstmal einen Tag, bis wir diese Longlist erstellt haben und vielleicht auch schon halt die Shortlist. Dann hat jeder nochmal eine Nacht Zeit. Also das ist ja eine Entscheidung mit Tragweite. Ne? Wir hatten ja auch vorhin die wirtschaftlichen Folgen schon und so. Das muss man ja schon ein bisschen auf sich wirken lassen und sacken lassen. Und dann am Samstag, am nächsten Tag geht's dann nochmal weiter. Dann sagen halt vielleicht Leute, ich habe da nochmal Diskussionsbedarf oder es gibt auch einen berühmt-berüchtigten Rückholantrag. Da kann man dann sagen, also dass das Spiel gestern rausgeflogen ist, das sehe ich jetzt irgendwie so nicht gut. Das kann man natürlich nicht beliebig oft machen. Da hat jeder halt einen, wenn du willst. Kannst einmal sagen, jetzt da müssen wir nochmal drüber reden. Dann wird das ganze Paket vielleicht nochmal aufgeschnürt. Kann alles passieren, muss auch nicht passieren.
Wird dann wieder zerfetzt und dann ist es wieder weg.
So, wir versuchen das natürlich schon irgendwie ökonomisch zu gestalten von der Zeit her, dass es nicht ewig dauert, aber kann passieren.
Wie hieß der Film? Die Jury?
von Michael Crichton oder sowas. Ne?
Der alte Schinken.
Ja, und dann... Und dann sind wir zweiten Tag irgendwann in der Mitte bis Nachmittag hoffentlich fertig, weil wir dann eigentlich auch noch eine Vereinssitzung haben, wo wir das dann quasi noch offiziell beschließen und Vereinsmitgliedschaften verlängern und so, weil das musst du alle 4 Jahre, kriegst du deine Mitgliedschaft verlängert. Sachen, die halt ein Verein in Deutschland machen muss, müssen wir auch noch an dem Wochenende machen, wenn wir eh schon zusammen sind. Genau.
Protokollieren. Ja,
auch. Ja.
War es denn dieses Jahr recht einfach? Oder auch eher schwierige Diskussionen?
Das hängt von einzelnen Spielen ab, würde ich sagen. Und darin gleichen sich die Jahre schon. Es gibt Dinge, die gehen sehr einfach. Es gibt Dinge, da musst du hart diskutieren. Wie gesagt, manchmal verlierst du auch. Das ist in allen Jahren gleich. Aber da habe ich, glaube ich, gerade leider vergessen, bei welchen Spielen das dieses Jahr war. Irgendwie fällt es mir gerade nicht mehr ein.
Sind deine Favoriten durchgekommen?
Du kannst mich gerne zu jedem Spiel zu meiner Meinung fragen, die sage ich dir gerne.
Okay, aber wie war deine Meinung bei
Bombasters? Was die anderen 13 sagen.
Okay, wie war denn deine Meinung bei Bombasters, beim Sieger?
Ich finde es eine super innovative Aufgabe und das ist ein richtig cleveres Spieldesign. Das war meiner Meinung nach von den 3 Spielen, die nominiert waren, auch wirklich halt das, was vom Design her am innovativsten war, also wo die Autorenleistung die größte gewesen ist. Es hatte halt dann trotzdem auch ein paar Schwächen. So, also ich finde zum Beispiel, dass diese Plättchen da ziemlich leicht umkippen, weil diese Halterungen einfach super billigstes Plastikständermaterial sind. Also da hätte man wirklich ein bisschen mehr Mühe reinstecken können. Es hat eine gewisse Regelhürde insofern, trotz des leichten Einstiegs, weil wirklich Leute gern mal einen Fehler machen und dann ist halt die Runde vorbei. Ne? Also die machen dann gern schon mal so einen Doppelschnitt, wenn du 2 Zahlen rauslegst, obwohl sie das noch gar nicht dürfen oder sehen Ewigkeiten nicht, dass sie das nicht können und so. Also da gibt's schon auch es gibt Punkte, die kann man negativ sehen. Manche Leute, das habe ich tatsächlich erlebt, haben sich von diesen 66 Missionen total eingeschüchtert gefühlt, die gesagt haben, das spiele ich nicht mit dir, dann muss ich ja noch 50 weitere Runden spielen, wo ich immer gesagt habe, nee, alles gut, mir reicht es, wenn wir das ein-, zweimal spielen. Also das kann auch so ein bisschen einschüchternd wirken. Aber wie gesagt, das war halt, muss ich schon sagen, und das haben ja auch wirklich viele, ohne dass ich da jetzt Rückendeckung brauche, aber das haben ja auch viele in der Szene so gesehen, schon direkt nach der Messe, dass das einfach wirklich total neues Spielgefühl irgendwie ist in dem kooperativen Bereich.
Ja, das auch.
Und dass das halt auf jeden Fall was ist, was man irgendwie da erwähnen kann, soll, muss, wie auch immer.
Ja, am zugänglichsten, jetzt so persönlich fand ich ja Flip 7. Das fand ich, also ich hatte es ja selber getestet hier bei meinen Arbeitskollegen, die hatte ich eingeladen und die spielen alle gar nicht. Und war auch jemand hier aus Portugal, war eine dann dabei und so. Und die hat auch kein Deutsch gesprochen. Aber man konnte es alles super schnell. Und die hat es intuitiv und es ging einfach super flott. Also das
ja, danke. Ich auch. Ne? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Ja. Und dementsprechend fand ich das schon zu Recht da, was da steht. Also
ist ein schönes Beispiel dafür, dass so eine Entscheidung halt eine persönliche ist, die jeder von den 14 von sich treffen muss. Die halt dann vielleicht auch abgewogen werden muss. Und ich gebe dir vollkommen recht, Flip 7 ist so ein Spiel, das geht einfach in jeder Runde, vielleicht auch wie so Uno oder so. Und die allermeisten Leute haben Spaß. So, jetzt kann dir kann es passieren, dass du dreimal hintereinander gleich rausfliegst. Ja, meine Güte, dann musst du halt über die lachen, die halt nach dir rausgeflogen sind und da irgendwie deinen Spaß draus kriegen. Kannst du ja auch, an sich sind die Runden ja dann trotzdem schnell vorbei. Und dann damit erreichst du halt einfach sehr viele Leute. Aber ich verstehe natürlich auch die Hardcore-Nerdies bei uns, die sagen, das geht aber nicht, dass die einfach Spaß damit haben, weil sie haben keine Entscheidung getroffen. So, irgendwie will ich da mehr Spiel drin haben. Ja, verstehe ich. Das ist halt aber dann so ein elitäres Ding. Und irgendwie musst du dann halt für dich selber entscheiden, was ist mir jetzt wichtiger in der Abstimmung. Das habe ich jetzt natürlich auch gerade vergessen, was mir da persönlich wichtiger ist. Ob es eins von den zwei ist oder das Kreative zum Beispiel, was ich bei Krakel-Orakel super fand.
Ja,
da steckt halt dann immer noch die persönliche Note drin. Also du kannst halt einfach gucken, mit wie vielen Leuten hat das wirklich Spaß gemacht. Einfach so quantitativ nenne ich es jetzt mal, obwohl es ein blöder Ausdruck ist. Was ist in meinen Gruppen am besten angekommen? Was erfüllt dem Vereinszweck am besten? Und was ist so ein bisschen vielleicht auch noch mein eigener Favorite? Und daraus ist es dann eine Mischung.
Ja. Obwohl ich finde, also persönliche Meinung, ne, das ist ja jetzt, sieht das ja jeder anders, aber bei Spiel des Jahres finde ich halt die Zugänglichkeit meistens noch besser, weil die Leute, das sind ja meistens, also ich nehme immer das Thema, weil es bei mir ja auch so war, mal der Oma kauft das zu Weihnachten, legt es unterm Baum, alle können sofort losspielen, so.
Ja.
Ne, so sehe ich das. Und wenn du dann da mehr Spiel haben möchtest, gibt es ja den Kennerspielpreis. Also weißt du, das ist so dann, da würde ich dann auch sagen, hier muss mehr Spiel sein und auch Spieltiefe.
Ja, genau. Das ist auch zum Beispiel der Grund, meiner Meinung nach, warum Faraway auf der Kennerspielliste richtig ist, weil Leute, die so spielen wollen, wie du das gesagt hast, die verkacken beim ersten Mal richtig hart die Wertung, beim zweiten Mal auch noch und dann legen sie es in die Seite oder zur Seite und spielen das nicht mehr.
Genau.
Und Kenner und Leute, die ein Kennerspiel kaufen, denen traue ich das zu, dass sie sich reinbeißen. Oder da sehe ich das eher. Deswegen hat das für mich auch Sinn gemacht, dass das da gelandet ist. Und ja meine Güte, vielleicht ist auch bei Bombers das der Fall, dass das Leute überfordert. Das kann durchaus sein, dass das Tutorial immer noch nicht einfach genug ist. Kann natürlich sein, dann wäre Flip 7 vielleicht die bessere Wahl gewesen. Oder ja, halt,
gut.
Wie gesagt, Krakel-Orakel fand ich auch super. Das war so schön wertschätzend. Weißt du, bei ganz vielen so Zeichenspielen geht es ja irgendwie auf Geschwindigkeit. Und sobald einer was gemacht hat, gucken wir das Bild an und alle anderen sind vollkommen egal. Und hier, du fängst ja meistens sogar irgendwie zu dritt oder zu viert an, wenn du irgendwo öffentlich spielst und dann auf einmal bist du zu siebt, weil es kann super jeder immer irgendwie gleich einsteigen.
Ja.
Und du hast so einen richtigen, also du malst immer so eine Galerie und dann schaut sich jeder wirklich alles an und das Spiel hilft dir auch noch dabei, eine Entscheidung zu treffen, weil diese Karten ja da offen liegen. Also da sind auch clevere redaktionelle Entscheidungen drin oder Designerentscheidungen drin, die das halt auch einfach richtig cool machen. Also ich war wirklich, habe ich am Anfang schon gesagt, von der Diversität her dieses Jahr super begeistert von der Liste. Also da
ist wirklich viel
Geschmack was dabei.
Ja, ich war dieses Mal auch sehr begeistert davon. Also letztes Jahr war ich nicht so ganz d'accord, aber dieses Jahr war ich sehr begeistert. Also ich fand alle Spiele, mir wäre es egal gewesen, wer da gewonnen hätte, weil haben es alle verdient gehabt. Bei Flip 7 und Krakel Orakel kann ich sagen, dass meine 7-jährige Tochter auch beide gerne spielt. Bombers das jetzt nicht, weil das ist dann doch noch ein bisschen zu anspruchsvoll für sie.
Wobei meine Große und also wir spielen das gerade mit der großen Bombers, das machen wir fast jeden Abend quasi immer eine Mission vorm Schlafen gehen. Das ist auch ganz, auch ein schönes Ritual, was man sich da entsprechend aufbaut als Family. Deswegen ist es für mich auch.
Da habe ich gestern vorm Schlafen gehen Zombies halt rausgeholt.
für meinen Sohn. Und
dann hast du die ganze Nacht nicht geschlafen, weil du dich gegruselt hast. Ne?
Ja, ich, genau, mein Sohn wollte noch eine Runde. Nein. Ja, die haben Ferien, also bei uns sind ja schon Ferien, muss man ja auch sagen.
Aber guck, genau sowas kriegen wir ja dann eben auch mit, wenn ich halt dann zum Beispiel Spiele auch mal verleihe an eine befreundete Familie und sage, probier das mal aus oder so. Und dann kriege ich so eine Rückmeldung wie von dir. Das ist doch mega für ein Spiel, dass sie sagen, ey, das irgendwie hat sich das zu so einem abendlichen Ritual entwickelt oder so. Und solche Sachen spielen dann auch eine Rolle bei der Entscheidungsfindung. Genau auf solche Erfahrungen bauen wir dann halt eben, die wir dann eben hoffentlich mehr machen als andere Leute. Und wenn du das mit mal 14 multiplizierst, ist es, glaube ich, schon ein ganz gut belastbares Ergebnis, was wir da versuchen rauszufiltern.
Jo. Nee, cool. Aber du hast ja jetzt Basti hat es ja auch gesagt, ne? Letztes Jahr war es nicht so einverstanden, etc. Also das Thema Spannung zwischen Jury und Community ist ja ein Thema, ja. Aber also man hat dann eine andere Meinung als die Jury. Wie erklärst du dir denn den Unterschied? Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ihr spielt viel, andere stellen sich vor, das könnte so viel, das könnte damit gut passen oder nur mit einer Person, wie auch immer. Aber es ist ja auch noch viel mehr.
Also ich glaube, es fängt erstmal bei so Soft-Faktoren an, sowas wie persönlicher Geschmack. So, wir sind alle Individuen, wir in der Jury, aber auch alle anderen da draußen, jeder hat einfach irgendwie einen anderen Geschmack. Mal erliegt vielleicht irgendwelchen Hypes oder nicht. Genau, um solche Faktoren auszuschließen, sind wir ja eben 14, damit sowas halt im Notfall irgendwie rausgenullt wird. Dann würde ich einfach sagen, also die Anzahl, ich will das nicht so von oben herab immer formulieren, weißt du, ich will nicht so sagen, aber ich habe jetzt recht, aber ich glaube halt einfach, die Anzahl der Tests macht es halt irgendwie einfach ein bisschen valider, als das bei anderen Leuten ist. Und da entscheidet dann vielleicht mehr der persönliche Geschmack, als das bei uns dann vielleicht die Tatsache ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn du das ein bisschen länger machst, also Spielekritiken auch zu schreiben oder halt dich im Verein sogar dann richtig intensiv damit zu beschäftigen, lernst du auch so ein Stück weit aus dir heraus so einen Schritt zurückzutreten und halt eben zu beobachten, was um dich rum passiert und nicht so sehr, also natürlich ist es immer subjektiv, aber man kann das, glaube ich, ein bisschen runterdimmen, wenn man Bescheid weiß oder so ein bisschen Bewusstsein dafür hat, wie das bei einem selber, welche Knöpfe das da irgendwie drückt oder so. Und dann ist es auch, glaube ich, oft gar nicht so unterschiedlich. Also wenn du mal guckst, DSP und Spiel des Jahres, die sind jetzt nicht immer hundertprozentig gleich, aber irgendwie so die Hälfte bis zwei Drittel überschneidet sich das dann doch schon. Und da wählt ja die Hardcore-Bubble dann eigentlich beim DSP. Also ich würde sagen, das meiste ist irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Spielerfahrung, die halt aus der Anzahl der Spielpartien resultiert und persönlicher Geschmack.
Ich glaube, also für mich ist auch eins, also ich habe da auch mal für mich reflektiert, ich glaube, wir als, ja, die Community an sich hat ja auch im Gegensatz zu euch jetzt keine Satzung im Rücken. Das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Pöppel, der steht halt für etwas, der steht für Zugänglichkeit, der steht für eine gewisse Spielerfahrung, gewisse Qualität etc., dann hast du auch nochmal eine Verantwortung dafür, die jetzt wir an der Stelle ja weniger haben als spielende Individuen.
Ja, wir haben quasi ein Erbe sozusagen, genau, von den Jurys davor und so. Und das nehmen wir alle verdammt ernst. Ja, die Verantwortung tragen wir alle gerne, aber wir sind uns der Verantwortung bewusst und tragen sie. Ja.
Nichtsdestotrotz, wird Kritik aus der Szene aktiv von euch reflektiert?
Klar, ich habe vorhin schon gesagt, also wir sind alle irgendwie in der Szene da unterwegs. Manche vielleicht eher in den schriftlichen Magazinen, manche mehr auf YouTube Podcasts oder so, da konsumiert ja jetzt auch nicht bei uns jeder alle Medien irgendwie gleich, aber ich glaube, so über uns alle hinweg gesehen haben wir die Szene wirklich ganz gut im Blick, jetzt nicht so im Stasi-Sinne, sondern es klang jetzt irgendwie falsch, sondern wir wissen halt, was los ist, ne? Wir wissen, welche Diskussionen gerade laufen, wie irgendwelche Dinge gesehen werden. So, wissen wir auf jeden Fall. Und natürlich tauschen wir uns da auch aus, weil nochmal, guess what, wir sind selber Brettspiel-Nerds. Also man muss da die Person von dieser Aufgabe, von der Rolle trennen. Also ich gehe trotzdem auch einfach mit riesengroßen leuchtenden Augen über Essen, weil ich halt ein Spieler bin. Und Martina Fuchs macht das genauso, weil sie Spielerin ist und so. Also wir sind halt auch einfach Nerds. Deswegen, klar, kriegen wir das mit. Und ich finde, wichtig ist halt, dass es sinnvoll und eine konstruktive Kritik ist, wie das halt immer ist. Wenn jetzt gesagt wird, bei der Preisverleihung war das und das nicht gut, weil so und so kann man das irgendwie besser machen. Und es ist so, dann wären wir ja dumm, das nicht umzusetzen. Und wir sind ja alle Kritiker, so, natürlich darf man uns auch kritisieren. Das wäre ja super bescheuert, wenn wir jetzt sagen würden, als Kritiker, du darfst nicht kritisieren. Aber es muss halt auf einem gewissen Niveau sein. Und wenn dann halt einfach Also was ich halt einfach nicht ernst nehmen kann, ist sowas wie, ihr habt mich vor 5 Jahren verloren, ich glaube, ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Dann schreibe ich drunter, ja genau, dann bist du wohl nicht mehr die Zielgruppe und dann ist für mich aber auch das Gespräch an der Stelle beendet. Also den muss ich nicht mehr davon überzeugen oder so. Der ist halt der Sache entwachsen und ist ja auch vollkommen okay von unserer Seite aus. Ich frage mich dann immer nur, warum lässt es die Leute irgendwie nicht so in Ruhe? Dann guckst du doch einfach nicht an. Also kein Mensch verpflichtet dich doch dazu, dich jedes Jahr darüber zu informieren. Also irgendwie, keine Ahnung, scheint es ja dann doch wichtig zu sein. Ich weiß es nicht. Das verstehe ich einfach immer nicht. Ja, man will einfach meckern vielleicht. Das ist ja so ein typisches Internetphänomen.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ich finde es super, wenn sich Leute kritisch damit auseinandersetzen und uns das nach vorne bringt. So wie wir ja auch versuchen, vielleicht Brettspiel an sich nach vorne zu bringen, indem man halt Sachen kritisiert und irgendwie Fehler nicht nochmal passieren oder so.
Auch da kann ich nachvollziehen. Wir nehmen ja auch immer Kritik immer sehr gerne an. Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, immer gerne weiter her damit.
Ein Beispiel vielleicht ganz kurz, das sieht man jetzt nach außen hin gar nicht, aber wir haben dann von Verlagen auf der Preisverleihung vor ein paar Jahren die Kritik gekriegt, ja, für die ausländischen Autoren ist das ja super doof, dass sie das immer nur auf Deutsch, die verstehen nichts. Das seht ihr jetzt nicht, aber wir haben dieses Jahr das zweite Jahr so eine Synchronsprecherkabine quasi vor Ort im Saal.
Ich hab's
gesehen. Genau, du warst ja da, die halt einfach für die englischsprachigen Leute im Saal halt zumindest eine englische Übersetzung machen, damit jetzt nicht alle, die da irgendwie aus Frankreich sonst woher kommen, halt einfach da sitzen und nichts verstehen. Mhm. So, also wenn eine Kritik sinnvoll ist, dann setzen wir die schon um. Das war jetzt halt ein Beispiel.
Na cool. Jetzt aber noch was Persönliches.
Oh, jetzt wird's ernst.
Es ist immer noch alles im Rettspielbereich, keine Sorge. Und da frage ich mich tatsächlich, also ob es jetzt doch auch wieder in die Richtung Spiel des Jahres, Nominiertenliste oder Empfehlungsliste geht oder nicht. Aber welches Spiel hatte ich in den letzten 12 Monaten seit Essen 24, lass mal so festlegen, persönlich am meisten überrascht? Gerne ein positives Beispiel und auch sehr gerne ein Negativbeispiel.
Also insofern, ich bin eigentlich gerade schon ein bisschen in der Denke für so eine Frage drin, weil wir hatten ja jetzt gerade letztens unsere Flop des Jahres-Folge bei uns im Podcast und nehmen am Sonntag, also von heute aus gesehen in 3 Tagen, unsere Top des Jahres auf. Wann kommt jetzt eure Folge raus? Jetzt spoilere ich meine eigene Folge hier.
Am Montag
kommt's raus. Oh, das schaffe ich nicht ganz, aber es ist nur ein Tag Versatz. Komm, ist egal. Also wenn jetzt wirklich jemand so hart drauf ist und beide Podcasts am selben Tag hört, hat er sich halt gespoilert. Also meine Top-Erfahrung letztes Jahr, muss ich ehrlich sagen, ist Dune Imperium Uprising, weil ich mochte einfach Dune Imperium schon so super gerne. Und es hatte halt einfach, muss man schon sagen, ein paar Schwächen. Die haben sie jetzt wirklich ausgebügelt und mit diesem Spionagemechanismus zum Beispiel noch coole Sachen mit oben drauf gesetzt. Mhm. Es ist super cool kombinierbar mit allem, was es da schon irgendwie gab bisher dafür. Also es ist jetzt auch nicht so diese Cash-Cow, wo sie sagen, haha, alle Erweiterungen, die du bisher hast, kannst du jetzt in die Tonne treten, kaufst du bitte neu. Also auch super so als Gesamtpaket gedacht. Und ich habe da jetzt schon wieder so epische Runden gehabt. Also allein durch diese Sandwürmer, die jetzt noch da mit drin sind und so, da passieren einfach so swingy Kämpfe. Das ist halt Emotion pur und das wird tatsächlich bei mir auf meiner Top des Jahres dann ganz oben stehen. Das fand ich einfach wieder richtig geil. Das war ein mega cooles Spielerlebnis immer.
Ja, vorher haben sogar an die Big Box User gedacht, weil sie ja auch in Miniatur Sandwürmer und in Holz haben sie da reingepackt. Also das fand ich auch sehr cool.
Ja, richtig.
Also, die haben schon da richtig nachgedacht, fand ich. Also ich finde es auch super, Uprising. Aber ich mag auch Dune generell so.
Ja, same, same.
Und dann auf jeden Fall auch noch diese Medical Mysteries Fälle, die haben wir beide Boxen. Es waren, glaube ich, die Osterferien oder sowas, haben wir die mit meinem Nachbarn von gegenüber und meine Tochter, meine Frau und ich für den Sohn, der ist 8, da ist es natürlich noch nichts, aber die Tochter, sie ist 13. Also wir 4 haben es dann in 2 Wochen quasi durchgeballert, die Fälle, die da drin sind, weil wir da auch einfach so hooked waren. Das wird wahrscheinlich auch irgendwo bei mir in der Tabelle auftauchen. Das fand ich auch ein super Spielerlebnis. Also wir mögen sowieso gern so Unlock-Exit-Krimi-Fälle. Mhm. Das war halt thematisch einfach nochmal ein bisschen was Neues. Ich habe früher saugern Haus geguckt, dann war ich da sowieso irgendwie drin. Und die waren cool geschrieben, die Entscheidungen waren schön. Das war ein richtig runder thematischer Abend immer. Und wie gesagt, sogar mein Nachbar ist jeden Abend, also wann spielen wir das jetzt weiter? Morgen? Ach cool, okay, ich komme wieder vorbei.
Das It's not auch super. Lupus.
Ja genau, das war es leider nie. Ja, und dann so einen richtigen Flop. Also ich hatte mir auf meiner Flop-Liste, hatte ich als Nummer 1 so ein bisschen was bei Lookout die letzte Zeit passiert ist. Weil ich Lookout eigentlich immer sehr, sehr, sehr mochte. auch bis vor kurzem eigentlich noch mochte. Also Mischwald war ja super, da ging es zwar schon los, dass halt im Grundspiel die Erweiterung noch nicht mit drin war, die dann 3 Monate später oder im März, also ein halbes Jahr später rauskam, wo dann auch jeder richtigerweise erkannt hat, also erst mit der Erweiterung ist es irgendwie so richtig balanced, wo wir uns dann irgendwie, also hier alle, mit denen ich es gespielt habe, habe ich mir gedacht, ja, dann warte halt einfach ein halbes Jahr und pack die gleich mit rein. Da ging es schon so ein bisschen los, aber an sich ist Mischwald ein super Spiel. Das Tipperary fand ich noch ein richtig schönes Familienplättchenlegespiel und danach kamen jetzt echt so Spiele, die so durchschnittsmäßig waren, fand ich. Also Great Western Trail, El Paso ist natürlich ein super Spiel, weil das Grundspiel schon toll ist, aber das war irgendwie so ein überflüssiges Produkt, fand ich.
Ja, der Teppich.
Schon mal vor, genau.
Der macht mich fertig.
Dann bei Steinreich genauso, da finde ich dann auch das Spiel echt nicht mechanisch interessant und da habe ich mich, das habe ich auch bei uns in der Folge erklärt, habe ich mich als Spieler auch beleidigt gefühlt, weil die mir quasi vorschreiben wollten, wie ich aus dem Spiel Spaß ziehen soll und es überhaupt gar keine Art ist, wie ich Spaß haben will beim Spielen, nämlich den anderen einfach über den Tisch zu ziehen im Prinzip, weil ich sehe etwas, das die Person nicht sieht und ich sag's ihr nicht, sondern kann am Ende vom Zug sagen, du bist voll dumm. Ich nehme die Punkte hier, die du übersehen hast. Nee, also so will ich keinen Spaß haben. Und dann gab es noch dieses Treos, das war zwar noch mit Brett, aber dann waren ja auch diese Windrosen drauf. Dann war super unübersichtlich, wo soll ich jetzt immer hinlaufen? Da waren so blöde Räuber im Weg. Also kurzum, die letzten 12 Monate hat mich Lookout, mich persönlich, ne, das kann ja für andere Leute ganz anders aussehen, aber mich persönlich hat Lookout echt hart enttäuscht und mein Herz blutet, weil ich eigentlich ein Lookout-Fanboy bin von ganz früher noch. Ich habe auch noch diese ganzen Bonanza-Sondereditions, die es vor 20 Jahren auf der Messe gab und so. Also eigentlich hängt mein Herz an dem Verlag, aber der hat mich schon persönlich ziemlich krass downgelettet die letzten 12 Monate.
Ja, mit Treos wollte ich auch irgendwie, das habe ich auch nicht verstanden. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es gespielt, auch mehrfach, aber irgendwie, ja, also, keine Ahnung. Da war Faultier, hier ein bisschen Friedemann Friese. Faultier hatte ja auch, vom Look her hatte mich das auch, ne? Man musste überall hinreisen und Dings, weil das Faultier wollte. Aber das Faultier war irgendwie noch spannend mit den Tieren, weil jeder was anderes konnte. Ich fand irgendwie, Treos hatte so nicht.
Ja, es war auch überhaupt kein spannendes Pickup. In Deliver fand ich das mit dem Karten vorprogrammieren. Das war ja noch ganz nett, aber dann, wie gesagt, wo zeigt dieser rote Ding von der Rose jetzt hin? Schräg links, rechts, also Süd-Südwest oder Süd-Süd-Südwest oder was weiß ich. Also das war dann irgendwie manchmal nicht ganz so klar. Und dann, ja, diese Räuber, die haben dann auch einmal, also du programmierst den Zug, dann kannst du nicht durch, weil der steht da im Weg und lauter so ein Quatsch. Dann, das hat einfach echt keinen Spaß gemacht, uns persönlich.
Ja.
Vielleicht stehen ja irgendwelche Masochisten auch drauf, keine Ahnung.
Ja, wer weiß. Es gibt bestimmt jemanden.
Ja, ich muss zu meiner Aussage stehen, die ich vorhin getätigt habe. Es gibt keine schlechten Spiele.
Okay, hier haben wir einen.
Es sind ja auch nicht ganz desaströse Spiele, aber mit der Hülle und Fülle, die man so kennt und die für das, was man für Lookout steht. Ne? Also,
wollte ich sagen, man kennt aber bessere Sachen.
Also mein Härtetest, der Lackmustest ist für mich, habe ich so innerlich bei mir eingebürgert, immer eine Frage, wenn es auch darum geht, irgendwie auf meine Top des Jahres zu kommen oder irgendwie sowas dann. Gibt es irgendeine Situation in der näheren Zukunft, wo ich abends sitze und sage, weißt du was, heute müssen wir das Spiel nochmal spielen, weil... Und den Satz kann ich bei Treos für mich nicht beenden. Ich sehe mich nicht in 3 Wochen an dem Tisch sitzen und sagen, weißt du was, heute müssen wir unbedingt mal wieder eine Runde Treos spielen, weil... So, ich finde kein Ende und dann kann es ausziehen.
Ja, I feel you. Also bei Steinreich hatte ich das sehr direkt.
Ja, ich auch.
Wenn du ein eigenes Wildcard-Spiel ins Rennen schicken dürftest, deine, oder wie habt ihr es vorhin genannt, deine Zurückholaktion?
Ja, mein Rückholantrag.
Dein Rückholantrag. Was wäre es denn?
Du meinst jetzt aus dem aktuellen Jahrgang?
Ja.
Warte, lass mal kurz überlegen. Das ist jetzt sehr spontan. Da musst du vielleicht im Notfall entweder Tumbleweed-Sound einspielen oder was schneiden. Das gib mir mal 5 Sekunden.
Wir können auch den Trommelwirbel machen.
Okay.
Ich habe sogar was. Jetzt spoilere ich noch was von meiner Top-Liste, aber das hätte mich tatsächlich sehr gefreut, weil dieses Genre jetzt gar nicht auf der Liste drauf ist. Es ist jetzt überhaupt gar kein großes Kracherspiel, aber ich fand dieses Jahr ein Quiz noch ziemlich cool und ich bin ja schon so ein bisschen ein Quiz-Fan. Ich konnte dann aber schon verstehen, dass meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, zum einen, auf sehr vielen Karten ist dieser Zeitbezug drauf, Stand 2023, was einfach irgendwann halt dann outdated sein wird. Das ist halt immer ein bisschen doof. Und an manchen Karten war tatsächlich die Antwort nicht hundertprozentig richtig, aber nicht oft. Also so, dass ich jetzt noch gesagt hätte, naja, gut, okay, kann ich mal ein Auge zudrücken, ist wirklich selten. Das war Quiz Whiz. Das ist rausgekommen bei Brain Games. Oder Brain Games, so. Brian Gomez ist der Autor immer. Das sind die, die auch damals das mit den Pinguinen bei Amigo gemacht haben. Ice Cool. Es ist im Prinzip, also jeder sagt immer, es ist ein Geografie-Quiz, das stimmt aber gar nicht, sondern du kriegst quasi verschiedene Kategorien vorgegeben und musst dann immer sagen, die Länder, die ich gerade auf der Hand habe, passen die dazu? Also zum Beispiel, in diesem Land gab es 1980 schon ein McDonald's. So irgendwie. Und dann müssen wir halt an jede von diesen Bedingungen, die kann man dann unterschiedlich viele auslegen und dann wird's schwieriger, kann man dann halt, oder muss man da Karten zusammen kooperativ hinlegen und dann gewinnst du halt am Schluss oder nicht. Und das fand ich so eine schöne Quizaufgabe, weil die einen so Demut und kulturelles Fremdverständnis gelehrt hat. Weil es gibt dann auch so Sachen wie zum Beispiel in diesen Ländern gab es 1920, glaube ich, war es, oder 30, also sehr früh im 20. Jahrhundert, gab es Frauenwahlrecht. Und dann passieren halt so Sachen wie, naja, Algerien ist ein afrikanisches Land. Nein, das wird doch nicht schon Wahlrecht gehabt haben. So aus schon so ein bisschen alter weißer Mann-Sicht vielleicht raus. Unabsichtlich, aber irgendwie steckt es ja in einem drin. Ja, und dann löst du so Sachen auf und dann siehst du auf einmal so, okay, Usbekistan, Frauenwahlrecht, Algerien, Frauenwahlrecht. Also es bricht so schön, ich konnte es an dem Beispiel klar machen, es bricht so schön halt mit irgendwelchen Klischees, die wir immer noch haben. Und gleichzeitig macht es auch noch Spaß. Und ja, das hätte ich schon irgendwie gerne auf einer Liste gesehen, aber das hat halt irgendwo in diesem Jahr keine Mehrheit gefunden, weil halt zu Recht auch Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, das ist ein bisschen doof, dass, wie gesagt, Karten irgendwann halt veraltet sein können und dass es da Antworten gab, die nicht ganz richtig waren.
Also ein super Spiel. Das Spiel habe ich hier noch eingepackt stehen. Ich glaube, ich muss mal ausprobieren, jetzt wo es sagt.
Ich finde es mega, es macht voll Spaß.
Ich finde es auch cool. Ich finde es auch cool. Schon gespielt? Ja, ich habe es auch schon gespielt. Ich habe nur das Problem, dass ich nicht die Gruppe dafür habe.
Ja, kann ich auch verstehen.
Also ich bin ein Geografie-Fan, aber Leute in meinem näheren Umkreis nicht.
Wobei es gibt ja eigentlich nur eine, also es sind 7 Kategorien und eine davon ist ja eigentlich nur Geografie. Also du musst ja ganz selten irgendwie sagen, in den Ländern gibt es einen Fluss, der länger ist als so und so. Das würde ich ja unter einem Geografie-Quiz verstehen. Es ist mehr so ein Kulturen-Quiz eigentlich, vielleicht.
Yeah, but Geography was the problem.
Ja, okay, das ist natürlich blöd.
Das war so nach Motto, nee, Ausschlussverfahren, nee, ist da Erdkunde drin, nope.
Aber theoretisch kannst du die Karten ja aussortieren, dann nimmst du halt andere Kategorien.
True that. Aber wenn ich ein Spiel wieder auch bei Quizfragen irgendwie raussortieren muss, finde ich das immer so ein bisschen schade.
Klar, natürlich. Verstehe ich vollkommen.
Sehr schön. Wenn wir jetzt langsam zum Abschluss und Ausblick kommen wollen, was sind denn deine nächsten Projekte? Ich meine, du hast ja, also kann um deinen Podcast gehen, kann genauso auch um die Juryarbeit gehen. Ja.
Ja, ich denke momentan gerade sehr von Tag zu Tag, nicht, aber Woche zu Woche vielleicht oder so. Deswegen kann ich dir ganz genau sagen, was meine Projekte sind. Wir nehmen am Sonntag die Top des Jahres auf. Dann nehmen wir irgendwann danach, bevor alle in die Sommerferien gehen, nochmal kurz die zweite Runde von unserer Fragenfolge auf. Dann ist im Podcast erstmal Sommerpause, bis im September wird die ersten Pressetage losgehen für die Messe schon. In der Schule ist in 2 Wochen auch, ist in 2 Wochen Sommerferien in Bayern. Da arbeite ich auch gerade sehr stark drauf hin. Und was Spielen angeht, heißt Sommerferien haben. Ich kann dann 3 Wochen mal wieder Terra Mystica spielen oder Orlia oder Burgen von Burgund oder Terraforming Mars oder irgendwie sowas.
Oh ja, Terraforming Mars.
Muss ja, mega. Das geht jetzt dann gerade mal wieder. Oder auch gerne auch einfach der große Wurf oder so. Spiele ich auch total gerne. Oder Bonanza, was weiß ich. Das ist dann aber auch eben mit den ersten Pressetagen im September wieder vorbei. Aber das sind so meine Pläne jetzt. Sommerferien in der Arbeit erreichen, die 2 Folgen im Podcast noch aufnehmen und dann alte Sachen spielen.
Ja. Also die Joy of Missing Out.
Quasi.
Ja. Ja, Phil, und was hast du so vor? Du hast ja auch in 2 Wochen sind bei euch ja dann auch Ferien. Ihr seid ja im selben Bundesland.
Also bis dahin überleben.
Okay.
Wenn dann die Töchter dann den ganzen Tag zu Hause sind, während ich noch keinen Urlaub habe,
muss deine Frau
auch überleben. Also die nächsten Wochen werden sich auf Überleben beschränken, bis dann auch mein Urlaub dann startet, an dem ich dann hoffentlich auch ganz viel zocken werde.
Ich habe übrigens ein bisschen gelogen, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe doch noch einen Plan. Oh. Ja. Ist mir voll aus dem Gedächtnis gefallen. Sollte man, denke ich, auch nochmal erwähnen, der Fairness halber, oder fände ich richtig. Am Donnerstag ist letzter Schultag, am Freitag fahre ich mit meinen beiden Kindern per ICE nochmal nach Berlin. Da ist nämlich BerlinCon. Stimmt. Und da sind wir dann bis Sonntag. Und zwar deswegen, weil Spiel des Jahres diesmal einen Stand sogar da hat. Die letzten Jahre ging das immer nicht, weil da haben wir euch ja noch nicht sagen können, was der Gewinner ist, weil es am gleichen Wochenende erst gewählt worden ist. Diesmal haben wir ja schon Preisträger, die wir präsentieren können. Haben wir uns gedacht, das ist eine gute Chance, da machen wir einen Stand. Da haben wir natürlich halt auch gebuchte Erklärbären. Aber Harald Schrapers und ich werden an dem Wochenende da sein und halt ab und zu auch mal an dem Stand dann anzutreffen sein und natürlich einfach halt, wie gesagt, wir sind auch Nerds. Wir freuen uns auch einfach auf die Berlin-Con zu fahren. Mit meinen Kids fahre ich dahin Freitag bis Sonntag. Das ist noch. Und dann sind wirklich Sommerferien. Aber das ist ja quasi
ein
gutes Einläuten.
Das Einläuten, ne? Das ist genau. Nee, cool.
Dann wann ist denn, stimmt, dann kann man darauf ja gleich mal fragen. Dieses Jahr ist ja Berlin-Con und Spiel des Jahres war ja jetzt getrennt. Ist das nächstes Jahr wieder so, dass es dann an einem Wochenende ist?
Das ist sogar schon die nächsten 2 Jahre festgelegt. Also es wird ja dann noch immer gern mal gedacht, wir hängen uns an die Berlin-Con irgendwie dran. Das war tatsächlich, weil Spiel des Jahres gibt es ein bisschen länger. Es war tatsächlich andersrum. Was aber super ist trotzdem, wenn der Johannes und der Alex das da organisieren, weil wir haben da, denke ich, eine Win-Win-Situation. Natürlich befruchten wir uns da gegenseitig. Deswegen war das eine super Idee damals von Ihnen, sich an das gleiche Wochenende zu setzen. Und ich glaube, aber das jetzt hören sagen, das müsst ihr im Notfall bitte Alex und Johannes selber fragen. Ich glaube, dass einfach dieses Jahr das Estrell an dem Wochenende schon belegt war oder sowas. Also die haben einfach das Hotel nicht gekriegt.
Habe ich auch so gehört, ja.
Genau, und dann mussten sie halt ausweichen. Und wir haben halt aber einfach, für uns ist das nicht so leicht auszuweichen, weil Verlage verlassen sich dann drauf mit gewissen Bestellfristen, schon wegen Weihnachtsgeschäft und pipapo, wir können jetzt nicht auf einmal in den August rutschen. So, das ist für uns nicht ganz so leicht, wie das vielleicht erstmal klingen mag, auch so aus verschiedenen organisatorischen Gründen. Deswegen sind wir jetzt halt einfach da geblieben, haben gesagt, wir machen am gleichen Wochenende den Tag der Brettspielkritik, dann kommen vielleicht noch ein paar Leute vorbei, die dann sonst vielleicht nicht gekommen wären. Ja, und die nächsten 2 Jahre, also wir haben unsere Termine schon festgelegt und offensichtlich hat die Berlin-Con auch schon für die nächsten 2 Jahre das Hotel gebucht, weil das ist 26 und 27 wieder am gleichen Wochenende. Hm.
Sehr cool. Dann kann ich vielleicht auch endlich mal auf die Berlin kommen.
Das lohnt sich wirklich. Also da muss man echt auch hohen Respekt zollen. Natürlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, aber die sind trotzdem mit Herzblut dabei, die Jungs. Und super krass. Also ich war damals auf der zweiten, auf der ersten war ich noch nicht, aber ich war 2016 auf der zweiten Berlin-Con schon. Das war ja echt noch so eine Mini-Veranstaltung. Das ist echt super krass, was die da in 10 Jahren quasi gemacht haben aus dem ganzen Ding. Und das ist super. Ich finde das cool. Das ist so eine tolle Veranstaltung. Ist halt überhaupt nicht wie Essen. Da gibt es zwar auch Verlagsstände, aber es ist wirklich eine Convention. Da kommen Leute hin und spielen das ganze Wochenende zusammen. Mhm. Und wenn du irgendwo in der Nähe von Berlin wohnst, musst du da hin als Spieler. Also ich will da jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach echt eine mega Veranstaltung. Es wäre jetzt doof, was anderes zu behaupten.
Ja, kann man ruhig Werbung machen. Ich würde ja auch hinfahren, wenn ich nicht wieder im Urlaub bin. Ich habe es dieses Mal extra so gelegt, weil ich dachte, ja komm, letztes Jahr war es im, da war ich nicht im Juli in Urlaub gefahren, habe ich gesagt, Mist, ne, geht nicht. Und dann war da die Berlin-Con und dann dachte ich, ja komm, machst du es jetzt in August.
Ja, super. Wie man es macht, ist es verkehrt.
Ja, irgendwie schon. Jetzt weiß ich es ja vorher. Ja, sehr cool.
Basti, dir noch die Frage, was machst du jetzt? Du hast ja Ferien. Bist du schon am Durchzocken?
Nee, ich bin ja immer noch, wie gesagt, ne, neuer Job und so, auch wenn das jetzt schon fast ein halbes Jahr her ist, bin ich jetzt schon ein halbes Jahr im Job drin, aber dadurch habe ich noch einiges und wehe immer abends leider nicht so viel Zeit. Ich hoffe jetzt auf, in 2 Wochen habe ich dann 3 Wochen Urlaub und dann wird gezockt.
Also die ganzen Gespielt-Folgen kommen Ende August. Genau.
Naja, ich spiele schon immer was, aber nicht so viel, wie ich sonst gespielt habe. Das ist mir aufgefallen. Ich spiele weniger, aber halt deswegen hoffe ich jetzt auf den Urlaub. Auch endlich mal wieder größere Spiele. Ich war ja gestern schon ganz froh, dass ich hier Zombicide: White Death da auf den Tisch gebracht habe. Weil echt cooles Ding mit der Turtle-Erweiterung, das musste.
Aber das ist ja das, was Uli Blende immer sagt, der Verlagschef von Spielworks, er hat keine Zeit für kurze Spiele. Ja, wenn er schon mal Zeit zum Spielen hat, will er was Großes spielen und dann halt nur eins.
Ja, genau. Ja, es geht mir auch so. Sehr schön. Nico, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns da Einblicke gegeben hast in den Prozess, ja, wie die Spiel des Jahres tickt, wie ihr auf die Spiele kommt, wie ihr sie nominiert und was ihr auch vor allem im Verein macht. Ich glaube, das ist ja etwas, was nicht so präsent ist. Daher nochmal vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast.
Herzlich gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich mache das natürlich immer gern, dass ich Werbung mache. Jetzt kriege ich den Spruch nicht mal hin. Tue Gutes und sprich drüber, heißt es ja immer. Deswegen mache ich das natürlich immer gerne.
Sehr schön. Mir bleibt an der Stelle nur, mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen zu bedanken. Wenn ihr Ideen habt, Wünsche, gerne her damit. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Abo. Folgt uns auf Instagram, auf Spotify, wo auch immer ihr uns entsprechend hört. Ich sage danke, bis bald. Ja, der Nico kriegt die letzten Worte, der Basti zuerst.
Der Basti zuerst. Ja, jetzt habe ich ja jetzt jede Folge unsere Gäste gefragt nach Spiel des Jahres. Das habe ich ja jetzt jedes Mal gemacht. Und jetzt ist aber Spiel des Jahres ja nun mal rum. Das heißt, wir wissen.
Aber DSP ist noch.
Genau, deswegen bekommst du jetzt die Frage. Ich habe nämlich gesagt, das hatte ich den Robin ja auch schon gesagt, dass ich jetzt dann einfach immer frage nach dem deutschen Spielepreis. So, ja, wen würdest du auf Platz 1 wählen beim deutschen Spielepreis?
Also was ich, Dune Imperium würde ich jetzt nicht nochmal nennen, weil das gab es im Prinzip schon. Ich würde dann irgendwie schon was originär Neues wählen. Würde ich persönlich, glaube ich, schon wahrscheinlich Seti wählen. Ich vermute auch, dass das Spiel gewinnt. Wobei manchmal ja auch wirklich dann so leichtere Kennerspiele oder Familienspiele sogar gewinnen, wenn sie halt richtig überzeugen, so wie Azul oder sowas. Aber
das Evolution.
Ich glaube, dass das tatsächlich zu nischig in der Nische ist. Zum Beispiel war jetzt letztens die Bekanntgabe von dem portugiesischen Spiel des Jahrespreis. Der war das, glaube ich, und die sind ja auch immer eher so expertiger. Da ist das auch gar nicht aufgetaucht. Also ich glaube, dass das selbst innerhalb der Expertennische wirklich nochmal ein Nischentitel ist, weil der halt einfach schon trotz guter Aufbereitung und so schon fordernd ist. Ich glaube, das ist wirklich nicht was für jeden. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch Civolution. Oder es ist auch Bombusters, weil also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das halt einfach wirklich bei vielen Leuten gut ankommt. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird eher mal wieder so ein Expertentitel. Ich vermute, dass es Eti wird.
Ja, okay. Ja, dann sage ich auch danke an die Zuhörer und danke an dich, Nico. Und dann, es war mir wieder ein Fest und freue mich auf das nächste Mal. Und dann übergebe ich an dich.
Zum Glück war noch ein An mit drin. Und ein Dich statt ein Mich. Ist egal. Vielen Dank.
Gebe an mich.
Und damit übergebe ich mich. Nee, Quatsch. Also vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, immer schön bei anderen Leuten mal zu Gast zu sein. Deswegen auch nochmal der Tipp an andere Podcasts, das kann man auch nicht oft genug sagen, traut euch ruhig irgendwie Leute einzuladen. Ich weiß noch, wie ich mir damals in die Hosen gemacht habe, als ich das erste Mal irgendwie Stefan Feld oder so Leute gefragt habe. Meistens sind die alle ganz cool. Schreibt denen einfach eine E-Mail, wenn ihr irgendwie Leute für eure Formate haben wollt. Ladet die einfach ein, die sagen eigentlich immer ja. So, gut Brett, tschüssi, bis bald.
Tschö.
Servus.